Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Hallo Tobi.
Einen wunderschönen guten Abend, Thomas.
Einen wunderschönen guten Abend, genau. Willkommen am Freitag ist es.
Heute ist Freitag, genau. der 2. Februar.
Tag der großen Wochenendunterhaltung. Nee, das ist Samstags, glaube ich. Ne?
Das kommt drauf an, was du als Wochenendunterhaltung bezeichnest oder wie du das quasi einordnen würdest, was für dich Wochenendunterhaltung ist. Früher war es Wetten, dass. Kann man das noch als Wochenendunterhaltung bezeichnen?
Früher, ja.
Ja, wir wissen ja nicht, ob es wiederkommt. Das ist ja auch die Frage. Ne? Oder mit wem es wiederkommt.
Also wie sagst du denn immer, lassen wir uns mal überraschen.
Also ich glaube nicht, dass Thomas Gottschalk sich nochmal dafür hergeben wird. Das glaube ich nicht. Ich glaube, er ist draußen.
Da arbeitet er auch fest dran.
Naja, er macht ja noch andere Dinge.
Bei dem einen oder anderen Kommentar, den er noch von sich gibt zurzeit oder die letzten Wochen. Ja.
Ja, im Moment ist er ja sowieso wieder in aller Munde, weil er für ein privates für eine private Fluggesellschaft Werbung macht. Also eine sehr, sehr private Fluggesellschaft Werbung macht. Eigentlich so ein kleines, die haben so ein paar Jets, die Lufttaxis.
Habe ich gesehen.
Ja, mein Gott, es gibt Leute, die machen für alles mögliche Werbung. Es ist ja nicht schlimm für ein privates Flugcharterunternehmen Werbung zu machen. Was ist daran verwerflich? Also, außer, wenn man das Thema Flugscham,
wie gesagt, also am Wochenende dann mal kurz nach Ibiza runterjetten zum Feiern und wieder zurück. Also das sind alles Flüge, wo ich dann auch sage.
Ja, die müssen jetzt nicht unbedingt sein, aber das ist, die Dosis macht das Gift, sage ich jetzt mal, ne? Also es gibt sicherlich auch sinnvolle Dinge, wie man das Flugzeug einsetzen kann oder wie man diese Privatjets einsetzen kann.
Ja, nicht oder alles auch gar nicht.
Oder auch gar nicht, nein, ja. Gut, darüber kann man diskutieren.
Aber wo wir grad, mein Gott, da sagst du hier, wie gesagt, mit dem Flieger nach Ibiza jetten, andere fahren mit dem Auto sonntags ihre Brötchen holen. Also das sind alles so Sachen, die sind eigentlich vermeidbar, ja, von daher.
Ja. Aber es gibt Leute, die haben gesagt, wir machen jetzt mal eine Fahrt ins Blaue und fahren nur der Freude wegen Auto. Gibt es auch. Das ist heute auch verpönt. Ja. Ne, wenn ich sage, ich mache jetzt einen Sonntagsausflug und mache eine Fahrt ins Blaue, dann wird man heute teilweise sehr sparsam angeschaut.
Ja, okay, also nur spazieren fahren, würde ich mich auch mal fragen, muss es dann wirklich sein? Ja, alleine schon bei den Spritpreisen. Ja,
ja gut.
Aber das ist auch wieder die Frage, was will ich mir dann noch leisten oder für welches Hobby oder so gebe ich noch Geld aus? Das wäre wie die andere Frage. Wie gesagt, reines Spazierenfahren, aber wenn ich, wie gesagt, da auch noch ein Ziel habe oder irgendwo hinkommen muss, beziehungsweise will und keine andere Möglichkeit habe, warum sollte ich da nicht mit dem Auto fahren? Wie gesagt, ich würde mir halt Gedanken machen, muss es unbedingt sein. Ja,
ja
wie
gut.
Wie gesagt, das reine Spazierenfahren mit dem Cabrio jetzt am Rhein entlang, von Samstag früh bis Samstagabend. Okay, wie gesagt, das würde ich heute wahrscheinlich so auch nicht mehr machen. Aber ja, klar, das habe ich früher auch gemacht, ja.
Naja, gut, der eine fährt spazieren, der eine geht spazieren, das ist ja auch immer eine Frage der persönlichen Präferenzen etc. Also wie gesagt.
Ja, generell, also auch wenn ich jetzt sage, wie gesagt, ich rede ja von mir, ich würde es heute wahrscheinlich so nicht mehr machen. Erstens mal stehe ich eh nicht mehr auf Cabrios, ja, das ist die eine Sache. Und zweitens mal, wie gesagt, so dieses Spazierenfahren. Klar macht mir Autofahren Spaß, ich fahre sehr gerne Auto, nur das habe ich mittlerweile durchs Berufsleben alleine schon mit der Pendlerei. Also das ist was anderes wie das Spaßfahren früher, wie gesagt, mit dem Cabrio oder so. Aber heute würde ich mir das, wie gesagt, wirklich zwei- oder dreimal überlegen, ob ich das noch so machen würde wie früher. Und da ist eigentlich eher die Aussage, nein, aber das muss ja jeder für sich selbst entscheiden.
Das muss jeder selbst entscheiden, das ist korrekt. Aber ich möchte auch nicht irgendwie missionarisch unterwegs sein und die Leute daran hindern, wenn sie eine Spazierfahrt unternehmen wollen. Ich meine, das wollte ich damit sagen.
Das war vielleicht bei mir jetzt auch ein bisschen so der falsche Eindruck, den ich erweckt habe. Das, wie gesagt, da ist jeder frei und kann machen, wie er will.
Ja.
Ich an meiner Stelle würde es halt so nicht mehr machen.
Ja, klar.
Aber wie gesagt, das kann ja jeder für sich selbst entscheiden, ja.
So ist das. Aber wo wir gerade beim Thema Autofahren sind, das bringt uns zu unserem heutigen das bringt uns zu unserem heutigen Werbepartner, weil die heutige Sendung wird von der Firma Ono unterstützt. Und wir werden später noch über den Ono Co-Driver sprechen oder besser gesagt über den Ono Co-Driver Number 2. Da werden wir nämlich noch ein wenig drüber referieren im Laufe der heutigen Sendung.
Ja.
So. Genau. Und dann lass uns doch mit
gab's da nicht mal irgendeinen Film mit Nummer 2?
Nummer 5, aber Nummer 5.
Ah, Nummer 5 war das.
Nummer 5.
Okay. Nummer 5. Okay.
Da gab es, glaube ich, auch zwei Teile von, glaube ich.
Da gab es zwei, ja.
Auch so ein Film, der irgendwie sehr stark bei mir eingebrannt ist.
Hahaha, ich sag nur Blitzschlag. Eingebrannt. Sehr gut, sehr gut.
Nee, es war ein toller Film. War ein schöner Film. So.
Ja, für damals war das, ich weiß nicht, wie er gealtert ist. Ich habe ihn nur damals gesehen, also keine Ahnung, ja.
Also Teil 1 ist gut gealtert, finde ich. Teil 2 habe ich jetzt gar nicht so im Kopf.
Ja, wie hieß denn der Schauspieler nochmal?
Jetzt frag mich nicht solche schwierigen Dinge.
Ich hab ihn vor meinem geistigen Auge. Ich weiß auch hier Police Academy und hier mit dem Baby und was weiß ich was, aber mir fällt der Name nicht ein.
Ja, okay. Bevor wir weiter wir überlegen, lass uns in die heutige Sendung einsteigen und lass uns über den Film reden, den Apple gerade schiebt.
Den Apple gerade schiebt?
Ja,
das ist folgen.
Man sagt doch so, was schieben die denn jetzt für einen Film? Und wenn wir jetzt über iOS Beta 17.4 reden, dann kann man sagen, Apple schiebt gerade einen richtig krassen Film. Das ist ein Film.
Ja, aber regional, regional begrenzt.
Regional begrenzt in 27 Ländern und bald auch bei Ihnen im Kino, hätte ich bald gesagt. In 27 europäischen Ländern werden Sie dementsprechend ein paar Änderungen vornehmen, die doch sehr umfangreich sein sollen. Übrigens, die Schweiz ist außen vor, ganz interessant. Die hört ja auch nicht zur EU dazu im eigentlichen Sinne. Gut, Apple hat da so ein wenig dokumentiert, wie sie für sich die Leitplanken des Digital Markets Act interpretieren oder wie sie so quasi das so für sich ausgelegt haben. Man muss dazu sagen, es können noch Änderungen vorgenommen werden.
Es wird noch viel drüber diskutiert werden.
Genau.
Da werden sich einige Köpfe aneinander schlagen.
Auf
bei
jeden
Apple
Fall.
Und der EU-Kommission. Und wir hatten ja auch schon drüber gesprochen, ich gehe fest davon aus, dass wenn Apple auf ihrer Position beharrt, das Ganze vor Gericht gehen wird.
Das könnte möglich sein. Ich gehe auch mal.
Aber lass uns erstmal.
Also das Problem, was ich sehe, ist, dass diese Leitplanken, die die EU gesetzt hat, dass die sehr, sehr weit auseinander liegen und dass Apple für sich natürlich den bestmöglichsten
Sagen wir mal so, die Formulierung bieten Interpretationsspielraum, den Apple natürlich für sich so ausgelegt hat, ja.
Apple hat das alles für sich sehr positiv ausgelegt und also für sich
das Unangenehme haben sie versucht, für sich so
möglich zu gestalten.
Wie möglich zu, genau.
Genau. Also Apple hat für sich den Best Case aus den Möglichkeiten gegeben, die sich innerhalb dieser Leitplanken bewegen sozusagen oder wo sie sich innerhalb dieser Leitplanken bewegen.
Aber um was geht's denn?
Es geht um alternative App-Marktplätze. Das ist der Kern, sage ich jetzt mal. Da gibt es natürlich auch noch eine Menge andere Dinge, die wir jetzt ja nicht alle erläutern werden, weil es nach meiner Meinung auch im Moment noch wenig Sinn ergibt. Ich denke, man sollte erst konkret drüber sprechen, wenn die EU das auch wirklich abgenickt hat und wenn es da keine Einsprüche seitens der EU gibt und wenn das dann wirklich auch alles final ist. Ich denke, dann kann man da auch noch ein wenig detaillierter drüber sprechen. Aber im Prinzip geht es im Moment um neue Optionen für den Vertrieb von iOS-Apps.
Genau, es geht ja im Prinzip um Sideloading, also Programme zu installieren, die nicht aus dem App Store kommen von Apple.
Genau.
Und da fängt es schon mit der Formulierung an, ja, weil laut dem DMA. Ich glaube, von der Formulierung steht es da, glaube ich, drin, App Stores oder andere, wie gesagt, oder aber auch in, wie gesagt, was oder andere Quellen. Also zum Beispiel, zum Beispiel direkt von einem Entwickler.
Ja,
und aber Apple sagt, das ist nicht ein und-oder, wie man es verstehen könnte, sondern es ist ein oder und wir sagen, es muss ein App Store sein.
Genau, also man kann es nur aus einem App Store, aus einem alternativen App Store herausladen, nicht von einer Webseite. Also es ist kein klassisches.
Nicht von einem Entwickler direkt zum Beispiel.
Ja. Genau, also jetzt nicht, ich kann mir jetzt.
Und so wie sie im App Store definieren, ist es ja auch, er muss für alle Entwickler offen sein. Das kann nicht sein, dass Meta hingeht und einen App Store macht für Meta-Produkte. Es kann nicht sein, dass Epic hingeht und einen Store macht für Fortnite. Sondern wenn sie einen Store machen, müssen sie auch andere Entwickler reinlassen. Oder die Apps von anderen Entwicklern halt in ihrem Store veröffentlichen. Und wie gesagt, da fangen die Sichtweisen schon an zu differieren, meiner Meinung nach. Und so zieht sich das ja weiter mit allem anderen, mit dem, was Apple kommt, ja.
Und das ist ja wieder das Problem. Man hat sehr viel Interpretationsmasse oder Freiheiten. Und da kann man auch so ein wenig der EU, nicht die Schuld geben oder doch schon irgendwo Vorwürfe machen. Definiert es etwas exakter, etwas genauer, damit halt solche Probleme nicht auftreten, die wir ja jetzt haben. Ne?
Das ist halt immer das Generelle. Wie weit oder wie formulierst du Gesetzgebung, um dich nicht in eine Ecke zu manövrieren, die dann so festgefahren ist, dass es halt schon wieder gegen die Idee des Gesetzes halt geht. Du kannst generell, was Gesetze betrifft, wird es nie irgendwo nicht Interpretationsspielraum geben. Die Frage ist halt, wie viel ist da und wie wird halt Recht gesprochen, wenn es halt irgendwo vor Gericht geht. Das siehst du ja bei uns auch gerade, was heißt gerade, aber das siehst du ja vor allem auch im Finanz- und Steuerrecht bei uns zum Beispiel, wo ja doch hier großzügig manch einer seine Steuererklärung auslegt.
Ja.
Und dann die Frage ist, was sagt das Finanzamt dazu, ja. Das zieht sich ja im Prinzip durch alles durch, ja, selbst im Verkehrsrecht, ja. Hast du da teilweise die Diskussion beziehungsweise die Punkte, wo du sagst, wo du noch einen gewissen Interpretationsspielraum hast, Strafrecht genauso, ja. Von daher ist es hier nicht anders, vor allem weil halt hier so viele Mitglieder oder Mitgliedstaaten noch mitgewirkt haben an der Formulierung. Wie gesagt, selbst ich denke mal, für die EU-Kommission ist es schon recht klar, wie sie sich das vorstellen und wie sie halt ihre Formulierung auslegen.
Ja, klar.
Ich denke mal, Apple ist halt jetzt in der Position, wie ihre Entwickler mit dem App Store, ja, wo wir ja auch schon über manche App Store-Regeln diskutiert haben, wo Apple das teilweise mal linksrum auslegt und dann vielleicht mal rechtsrum und dann doch wieder linksrum.
Ja.
Ich denke, da sind sie jetzt in derselben Position, wo sie halt versucht haben, die Gesetzgebung umzusetzen und nicht ganz sicher sein können, ist es auch wirklich das, wie hier unsere EU-Kommission sich das vorstellt. Muss man mal abwarten, ja. Aber im wahrsten Sinne des Wortes, da müssen wir wirklich abwarten. Apple hat es vorgestellt.
Ja.
Und ich denke, die EU-Kommission ist da jetzt am Arbeiten dran. Ist das mit unseren Vorstellungen noch vereinbar? Beziehungsweise, wo muss Apple da definitiv noch nachbessern? Und ich denke, da kommt ein Katalog auf Apple noch zu mit Nachbesserungen, die sie machen müssen.
Ja.
Und ich denke, Apple wird da einiges davon nicht einsehen. Und wird es, denke ich mal, auf den Prozess drauf ankommen lassen.
Apple hat sich auch selbst zu dem Thema geäußert und sie haben auch selbst gesagt, dass das eines der kompliziertesten Dinge ist, die sie in der letzten Zeit aufgesetzt haben oder generell eine sehr komplexe Geschichte ist. Und in ihren Augen ist das, natürlich ist das in ihren Augen nicht gerade schön und nicht, das kann ich auch nachvollziehen, dass das nicht gerade angenehm ist, was die ja jetzt machen müssen und wie sie sich jetzt in der EU aufstellen müssen. Apple möchte das natürlich ganz anders gestalten und sie wären am liebsten hätten sie alles so gelassen, wie es aktuell ist. Das sieht man ja auch, wie sie das jetzt aufgestellt haben. Man möchte natürlich die Entwickler dahingehend drängen, dass sie einfach das so laufen lassen, wie es ist und sich nicht für diese alternative App-Marktplätze entscheiden. Das sieht man ja auch. Also im Prinzip ist das ja auch relativ unattraktiv, so wie sie es aufgestellt haben. Aber lass uns doch mal auf diese Kernpunkte kommen. Genau. Wenn man einen App-Marktplatz aufmachen möchte, dann muss man erstmal einen Kreditbrief in Höhe von mindestens einer Million hinterlegen. Und das kann man jetzt nicht irgendwie hinterlegen. Das muss bei einer Bank sein, bei einem Kreditinstitut sein, die mindestens mit einem A-Rating gerankt ist. Das kommt noch dazu. Kann ich auch einsehen, dass die das dementsprechend so aufstellen wollen oder dass es eine Voraussetzung dafür ist, dass da jetzt nicht irgend so eine kleine Hinterhofklitsche sich da ein Marktplatz eröffnet und dass das auch eine gewisse Qualität hat, die dahinter steht, also auch eine gewisse Servicequalität, dass da auch eine gewisse Ernsthaftigkeit hinter dem Projekt steht und dass man sich nicht irgendwelche, in Anführungsstrichen, Betrüger ins Boot holt oder schon von vornherein da irgendwelche Dritt- oder Zweitmarktplätze eröffnet werden, die eventuell kriminelle Dinge im Schilde führen wollen und so weiter und so fort. Also das ist, denke ich, noch ein Sicherheitsaspekt, den Apple da einfach einräumen möchte. Kann ich auch verstehen. Der zweite Punkt ist, sie erheben eine Core Technology Fee. Das bedeutet,
wenn du nicht weiterhin im App Store bleibst, ja.
Wenn du nicht weiter im App Store bleibst, also wenn du das so machst wie bisher, passiert ja gar nichts. Genau. Dann läuft das ganz genauso weiter wie vorher auch. Du entrichtest deine prozentualen Abgaben an Apple und das läuft genauso gut oder genauso schlecht wie vorher auch. Wenn du dich natürlich für einen alternativen Marktplatz entscheidest, musst du 50 Cent pro installierter App abdrücken ab einer Million Downloads. Das bezieht sich aber auch auf Apps, die kostenlos sind. Das ist das Problem. Also das ist dann schon einmal unattraktiv. Also für alle diejenigen, die eine kostenlose App anbieten wollen, ist es nach meiner Meinung nicht attraktiv. Die sollten das so machen wie bisher.
Es ist halt die Frage, wenn du eine Schule bist, ein gemeinnütziger Verein, beziehungsweise da gibt es ja diese Voraussetzungen, die du erfüllen kannst, und dann kannst du ja einen Antrag stellen, dass du von dieser Gebühr halt befreit wirst. Aber die Grenzen sind da natürlich schon sehr eng gesteckt. Also sowas wie ein kostenloser RSS-Reader, ja, wo es ja auch schon einige Angebote gibt, oder ein kostenloser E-Book-Reader, wo du deine eigenen Files reinschieben kannst oder sowas. Ja, das wird natürlich dann in Zukunft, oder die wären in Zukunft natürlich von diesen 50 Cent betroffen. Wobei, genau. 1 Million Downloads ist schon relativ großzügig.
Ja, aber das kannst du ja nicht kalkulieren. Das kannst du ja vornherein nicht kalkulieren.
Du kannst nicht kalkulieren, ob du vielleicht einer der Glücklichen bist, der irgendwo viral geht mit deiner App.
Genau, genau.
Ansonsten weißt du ja heute schon als Entwickler, wie groß deine Installbase ist.
Das schon, aber es kann ja sein, dass du irgend so einen Lucky Punch hast und dass das Ding also zum Durchbruch kommt in irgendeiner Weise und dann hast du ein Problem.
Aber damit musst du dann in Zukunft einfach rechnen, ja.
Deswegen, wenn man das nicht einschätzen kann, dann sollte man eventuell beim alten Konzept bleiben, weil dann kostet das dementsprechend nichts. Wenn du das in dem normalen App Store einlieferst, dann bleibt
Wobei ich da noch nicht ganz durchgeblickt habe, wie sich diese 50 Cent oder diese 1 Million da rechnen. Weil das heißt ja im Jahr die ersten Millionen.
Alles, was über 1 Million hinausgeht, also hast du Million.
Ich glaube, wenn derselbe Nutzer dieselbe App nochmal im selben Jahr installiert, zählt das ja, glaube ich, nicht als neue Installation.
Nein, also du kannst auch 5 Geräte haben, es ist abhängig vom Nutzer. Aber wie ist
das im zweiten Jahr? Wenn ich im ersten Jahr das runterlade und nicht gezählt werde und es im zweiten Jahr runterlade, zähle ich
das
dann wieder
zu der
ersten
sagen.
Million oder aber, bin ich dann ein neuer? Weil das ist ja auch
eine interessante Frage. Aber eins, was ich rauslesen konnte, Updates zählen auch als Installation. Also gibt es jetzt dementsprechend 3 Updates.
Ist das eine neue Version, genau. Ja.
Ist das auch eine Installation?
Also, aber da ist halt auch wieder die Frage, wie gesagt, wenn ich 300.000 Nutzer habe und 4 Updates im Jahr zum Beispiel anbiete, habe ich mich auch schon wieder gekniffen, ja.
Das ist richtig. Also man sieht an diesen ganzen Bedingungen und an diesen ganzen Kosten, die eventuell auf die Anbieter zukommen können, dass sie es natürlich sehr unattraktiv gestalten wollen, das Ganze. Also man sieht ja, dass es nicht unbedingt der Wille von Apple ist, dass man jetzt alternative Marktplätze eröffnen soll. So interpretiere ich das natürlich heraus aus der ganzen Geschichte.
Ja, unattraktiv gestalten wollen, sie wollen es halt, ja, das ist halt immer die Frage, inwieweit willst du da irgendwo bösen Willen unterstellen? Die Kleinen mit bis jetzt kostenlosen Apps sind natürlich die gekniffenen, ja. Weil da hast du die Problematik, wie eben auch, wie gesagt, die Installationsbasis muss nicht mal so groß sein. Wenn du regelmäßig Updates einfach anbietest, könntest du die Millionen eventuell relativ zügig erreichen.
Das ist das Problem.
Das ist halt das eine Problem. Mhm. Plus nochmal, auch wenn du ein kleiner App-Entwickler bist, ja, oder ein relativ kleiner App-Entwickler bist, wie wird die eine Million denn, wie wird's genau gezählt, beziehungsweise gerade auch wie gesagt, über die Jahre hinweg, also stehen da noch ein paar Riesenfragezeichen auf der Stirn. Ja. Ich denke mal, gerade die ganzen Free-to-Play-Dinge, die werden die 50 Cent nicht unbedingt jucken. Ja, bei den Umsätzen, klar werden die sich ärgern, ich muss jetzt hier 50 Cent bezahlen, aber bei den Millionen an Umsatz, die machen.
Ja, das ist richtig. Und die kleinen App-Anbieter, die werden entweder im traditionellen App-Store bleiben oder sie werden ihre App dann halt nicht mehr kostenlos anbieten. Sie werden mindestens 50 Cent nehmen, dann damit sie kostendeckend arbeiten.
Lass mal die kostenlosen mal außen vor. Aber selbst wenn du heute im App-Store eine App für 99 Cent verkaufst und willst und hattest eigentlich vor, aus dem App-Store rauszugehen, weil du bisher der Meinung warst, ich kann dann oder muss gar nichts mehr an Apple zahlen, bist du ja auch schon gekniffen, weil entweder hast du ja die Möglichkeit, im App Store zu bleiben mit den bisherigen Konditionen. Mhm. Du kannst ja raus aus dem App Store. Da gibt's raus aus dem App Store. Du kannst im App Store bleiben mit den bisherigen Konditionen.
Genau.
Du kannst im App Store bleiben ohne das Zahlungssystem. Dann kriegst du ja die 3% weniger in Zukunft. Und du kannst ja ganz aus dem App Store gehen.
Du kannst aber auch parallel betreiben. Du kannst beides natürlich machen. Du kannst einen alternativen App Store machen und kannst im klassischen App Store bleiben.
Nein.
Das geht ja auch. Doch.
Nein. Du musst dich entscheiden. Du musst dich für eins der drei Modelle entscheiden. Du kannst nicht beides machen. Wenn du sagst, du willst im App Store bleiben, dann ist die Frage, willst du im App Store bleiben und das Zahlungssystem nutzen oder willst du im App Store bleiben und das Zahlungssystem nicht nutzen?
Okay, aber du kannst nicht beides machen.
Und wenn du außerhalb des wenn du außerhalb des App Stores in alternativen Stores machen willst, kannst du nicht gleichzeitig im App Store sein.
Okay, das habe ich dann anders interpretiert oder anders verstanden. Da bin ich dann einer falschen Information aufgesessen. Ich dachte, gibt beides.
Nein, du musst dich für eins der angebotenen Modelle als Entwickler entscheiden.
Okay, gut. Ich dachte, es ist beides möglich.
Ja. Nee, weil, wie gesagt, da hast du deine 99 Cent App. Müsstest ja pro App die 50 Cent an Apple abdrücken. Alle pro Nutzer über eine Million, aber sagen wir mal, die Million hast du.
Ja.
Für jeden weiteren müsstest du ja die 50 abdrücken. Du hast nur die 50 Cent. Das ist halt der einzige Vorteil. Aber, wie gesagt, das kann sich halt je nachdem relativ schnell summieren. Ja.
Das ist richtig, ja.
Wobei eine Million, wie gesagt, ich denke mal, sehr viele, gerade von den Indie-Entwicklern, wenn sie nicht wirklich eine sehr gute App haben,
Oder eine
massenkompatible App haben. So, wie gesagt, sobald da einer eine Nische belegt, wird er, glaube ich, nicht an die Millionen irgendwo groß knabbern.
Das kann man ja auch selbst es kommt darauf an, wie viele Updates es dafür gibt. Ne? Das muss man ja auch mit einberechnen, das Ganze.
Ja, klar, das ja, aber alleine mal von den Nutzern, ja.
Ja, okay. Gut, der einzige, ne, was heißt Vor- oder Nachteil? Die Apps werden nicht auf Inhalte kontrolliert, wie es bisher ja der Fall ist oder wie es immer noch der Fall ist, sondern nur auf grundlegende Sicherheitslücken, also auf Malware, auf Trojaner, auf irgendwelche Schadsoftware etc. Technisch werden die Dinger kontrolliert, aber nicht inhaltlich. Das bedeutet natürlich, es ergibt sich eine ganz neue Möglichkeit für Emulatoren, sage ich jetzt mal, im Spielebereich, die man ja so im klassischen App Store nicht hat. Ne?
Da wird auch jetzt auch da wieder Vorsicht. Die rechtliche Kontrolle obliegt dem alternativen App Store. Du kannst da nicht hingehen und kannst in deinem Emulator auf einmal Nintendo-Spiele anbieten.
Das nicht.
Das funktioniert nicht. Das könntest du schon. Aber wie gesagt, da ist ja dann aber der alternative App Store in der Pflicht, für die rechtliche Umsetzung zu sorgen, wie zum Beispiel Copyright Material. Ja, das wird Apple in Zukunft nicht mehr machen. Aber wie gesagt, der alternative App Store muss es machen.
Ja, aber bleiben wir jetzt mal beim Beispiel Emulatoren. Aber man könnte grundsätzlich den Emulator zur Verfügung stellen. Aber wo sie die ROMs herbekommen, das ist dann eine ganz andere Geschichte. Es ist ja nicht verboten, einen Emulator anzubieten. Weil so wie ich Emulatoren kenne, muss man ja sich die ROMs selber organisieren, die man dann in den Emulator reinlädt. Und das wäre ja dann die rechtlich kritische Geschichte sozusagen. So interpretiere ich diese ganze Emulationsgeschichte.
Ja, ja, klar. Wie gesagt, ja? Das ist dann die Sache. Ja, ja. Hm.
Oder es eröffnet ja auch Möglichkeiten für die ganze Pornindustrie, die wir ja so auf dem klassischen App Store auch nicht haben.
Das ja, aber auch wieder da, alles, was halt gegen Sätze verstößt, muss halt im Prinzip auch da wieder der alternative App Store überprüfen,
ja, klar,
und eventuell halt ablehnen.
Aber Porn ist ja nicht grundsätzlich gegen, verstößt ja nicht grundsätzlich gegen Gesetze.
Nein, das nicht, ne? Aber es gibt ja auch da wieder Inhalte, die.
Das ist richtig. Hm. Aber davon reden wir jetzt. Wir reden ja über ganz normalen Porn im Anführungsstrichen. Also das, was
ja,
du jetzt
das auch. Das ist auch wieder so eine Diskussion.
Ja, also das, was du jetzt auf Pornhub oder YouPorn findest, das ist das.
Ja. Psst.
Gut. Das sind so im Moment so die grundsätzlichen Pfeiler, die.
Wie du hast ja eben das Thema Prüfung schon angesprochen.
Ja.
Aber Apple behält sich ja trotzdem vor, die Apps zu überprüfen auf die Nutzung von den APIs, Frameworks etc.
Ja, klar.
Das behalten sich ja nach wie vor. Und das ist ja auch wieder so eine Sache, ja. Da bin ich mal gespannt, inwieweit halt da auch die EU-Kommission wieder sagt, Freunde, wir haben uns das anders vorgestellt.
Das ist ja das ist nicht das Problem, sondern es ist das gute Recht der EU-Kommission, sich da dementsprechend nochmal zu äußern und auch Einwände einzubringen. Und deswegen sehe ich das jetzt auch alles nicht in Stein gemeißelt, was Apple da jetzt aufgesetzt hat.
Die haben jetzt ihre App eingereicht und dann warten sie auf die Freigabe.
Das ist der Vorschlag und
beziehungsweise Apple wird damit kommen mit dem Update.
Ja, klar.
Wie gesagt, inwieweit sie dann halt nochmal dran schrauben müssen, ist die andere Frage. Ja.
Genau, und inwieweit.
Weil ich denke schon, dass die EU gerne hätte, dass halt Downloads auch möglich sind von Webseiten.
Ja, klar.
Dass halt inwieweit sie sich da mit der Core Technology Fee anfreunden können, ist die Frage, weil sich die Beträge da relativ sehr schnell halt summieren können.
Ja.
Plus nochmal, wie gesagt, den ganzen Formulierungen, die Apple da halt in ihren Geschäftsbedingungen drin hat oder in den Entwicklerbedingungen drin hat, in Bezug auf die Prüfungen, die sie noch machen wollen, etc. Da bin ich mal gespannt, ja, weil mit eins in DMA war ja auch der Fakt, dass sie Entwicklern halt mehr Zugriff auf die Hardware geben müssen und auf die Funktionen des Telefons in dem Fall. Apple hat ja auch schon gesagt, hier mit Zugriff auf NFC etc., dass sich das halt auch ändern wird und dass die Entwickler da halt drauf zugreifen können etc. etc. Aber da bin ich auch mal gespannt, inwieweit das halt ausreicht oder im Sinne der Kommission das halt ausreicht. Genauso, das sind ja alles Änderungen, die nur fürs iPhone kommen. Das iPad ist ja außen vor.
Es sei denn, du hast Universal Apps, dann muss es auch dementsprechend so angepasst sein, muss es funktionieren. Das konnte man auch noch herauslesen. Aber generell gilt es nur für iOS, für iPad
das
nicht.
Das gilt nur fürs iPhone, also für ja. Nicht für iPadOS. Und das ist ja auch so eine Sache. Plus dann nur innerhalb der EU. Ja, was der Rest der Welt wird sich da auch fragen, wieso geht das innerhalb der EU, ja, aber nicht außerhalb. Die Frage, es haben ja auch viele damit gerechnet, dass Apple, wenn sie sich die Arbeit schon antut, das weltweit einführt. Wo ich auch schon gesagt habe, wieso, Freunde? Der Zwang ist nur innerhalb der EU. Die machen sich doch nicht den Rest der Welt kaputt. Ja,
sie machen es sich ja nicht schwerer, als sie es müssen, ne, das Ganze.
Ja, okay, ne? Sie machen es sich schon schwer, weil sie müssen ja, oder sie entwickeln ja jetzt länderspezifisch.
Ja, in 27 Länder ist es angepasst.
Im Prinzip haben sie ja die ganzen Entwicklungskosten, die sie jetzt hatten, ja, und 600 APIs und was weiß ich, was sie da alles gesagt haben, die sie dann neu entwickelt haben, können sie ja im Prinzip jetzt nur in der EU wieder reinholen, die Kosten.
Ja.
Und sie haben speziell für diesen Markt entwickelt. Deswegen, es wäre eigentlich sinnvoller, ja, du würdest die Entwicklung, die du da gemacht hast, halt generell halt weltweit direkt umsetzen. Das Problem an der Sache ist nur, warum sollte ich mir den Rest meines Marktes ohne Not halt in dieser Art und Weise komplizierter machen, beziehungsweise das Geschäft mir in Anführungszeichen schlechter machen, wenn ich es nicht muss, ja.
Das ist richtig. Ja, ich meine, wie ich es eben schon sagte, Apple schmeckt das Ganze gar nicht. Deswegen haben sie das jetzt auch so ausgestaltet. Hätten sie da jetzt total Bock drauf gehabt, hätten sie das wahrscheinlich etwas anders ausgebaut und etwas anders gestaltet.
Wenn die da total Bock drauf gehabt hätten, dann hätten wir das alles schon viel früher gesehen.
Klar, die versuchen sich mit Händen und Füßen dagegen zu wehren. Das sieht man eindeutig.
Ich sehe auch nach wie vor nicht die Notwendigkeit.
Das ist wohl wahr. Das sehe ich genauso wenig. Und für uns Nutzer.
Man hat es schätzen und lieben gelernt in der Zeit. Klar, ja. Am Anfang hat man ein bisschen gemeckert, gerade als das iPhone auch noch keinen App Store hatte und wir hatten Cydia und was weiß ich, wer alles. Aber mit dem, wie lange haben wir unsere iPhones schon nicht mehr gejailbreakt und irgendwelche, wie hieß es früher? Packages installiert.
Das letzte Mal habe ich das beim Vierer gemacht.
Das ist schon so lange her, das ist unglaublich. Ja. Klar gibt es da auch wieder die Anwender, die sagen, ja, aber ja, kann ich, ja klar, auf jeden Fall. Ich frage mich auch, warum gibt es nicht einen Entwickler-Mode auf dem iPhone, wo du halt das hättest machen können, ja, und nicht, und dann halt darüber.
Ja.
Klar, da wäre die Frage gewesen, ja, wie kannst du das halt Sandbox-mäßig halt so machen, dass diese Apps keinen unbeschränkten Zugriff auf das System kriegen können, bla bla bla, aber da hätte man, wie gesagt, vor der Problematik stehst du jetzt ja auch, also die Entwicklung hat ja stattgefunden. Aber das war halt etwas, was Apple von vornherein nicht machen wollte. Kann ich auch gut verstehen. Die sehen, dass das Gerät an sich eigentlich mehr wie eine klassische Spielekonsole, ja. Die sind auch zu.
Ja.
Klar ist es, die Problematik, das ist auch mit so einem Ding, wo sich Apple, glaube ich, selbst ins Bein geschossen hat. Nee, wie sagt man?
Ins Knie geschossen, Bein geschossen.
Ins Knie geschossen hat. Mhm. Ist halt, dass sie damals bei der Vorstellung des iPhones auch gesagt haben, hier basiert auf demselben Kernel wie macOS. Also es ist im Prinzip macOS unten drunter. Es ist ein ganzer Computer. Mhm. Und das verfolgt sie, glaube ich, heute noch. Oder hat sie jetzt heute definitiv eingeholt. Weil die Argumentation ist, das iPhone ist ein Computer und sollte damit wesentlich offener sein.
Ja. Sollte, aber ich meine, es sollte ja genauso den Nutzer überlassen sein, für welches System man sich entscheidet. Und wenn ich mich für das iOS oder für das Apple-Ökosystem entscheide, dann will ich ja gerade dieses geschützte System eigentlich haben.
Aber es finde ich ja keiner in alternativen Apps zu installieren.
Nein, meine ich ja, aber das zwingt mich ja keiner und das ist ja auch ein Schalter, den muss ich ja bewusst dann umlegen, wenn ich alternative App-Stores installieren möchte. Ja klar, ich muss mich ja bewusst für dieses, für dieses Modell entscheiden.
Dass das Angebot da ist jetzt, hat ja erstmal auf dich keine Auswirkung, wenn du es nicht annehmen willst
oder ausprobieren willst.
Ist Opt-in, genau. Von daher hat es ja für die ganzen Anwender keine Auswirkungen, die halt in der App hoffentlich keine Auswirkungen für diejenigen, die alternative Apps das nicht nutzen wollen. Die Frage ist halt, inwieweit hat sich das System jetzt angreifbar gemacht, dadurch, dass die Möglichkeit besteht. Wie kann das oder welche Exploits tauchen halt in nächster Zeit auf, die über irgendwelche Remote-Eingriffe oder über manipulierte Webseiten Software einfacher installieren können als bisher? Weil einfach das System komplexer geworden ist.
Das wird sich dann zeigen.
Genau. Und das ist, denke ich, und da gehe ich auch fest davon aus, dass du, sollte es zu solchen Fällen kommen, Apple das an die große Glocke hängt.
Ja, aber ich gehe auch davon aus.
Obwohl, an die große Glocke ist die andere Frage. Das betrifft ja auch ihr System, Sicherheiten, bla bla bla. Ja. Aber sie werden definitiv darauf eingehen. Ja. Das liegt nur daran, weil wir das machen mussten.
Aber ich gehe auch davon aus, dass sie es natürlich überprüfen. Sie haben es ja auch angekündigt. Wir haben es ja eben schon erläutert, dass Sicherheitsüberprüfungen stattfinden.
Kein System ist hundertprozentig sicher. Und ja, wenn du halt, wie gesagt, diese Möglichkeiten einbaust, baust du auch wieder Bugs mit ein, die irgendwo sein könnten. Wieso gab es für dir? Die haben Lücken ausgenutzt.
Das ist richtig.
Du hast jetzt, wie gesagt, diese ganzen neuen Frameworks installiert. Du musst die Möglichkeit dem Nutzer ja geben, dass er diese alternativen App-Stores installiert. Welche Exploits jetzt entstanden sein, beziehungsweise Angriffsflächen für Exploits entstanden sein? Das müssen die nächsten Monate dann zeigen.
Die Türen werden jetzt etwas luftiger, sage ich jetzt mal. Die Möglichkeiten werden etwas erweitert, da jetzt reinzukommen oder nicht reinzukommen. Ja, auf jeden Fall. Das ist wahr.
Ja, du hast jetzt ein bisschen Angriffsfläche mehr. Ja. Das ist halt echt die Frage, was bedeutet das jetzt?
Genau. In erster Linie, sobald du den Schalter nicht umlegst, bedeutet das erstmal gar nichts für dich. Da bist du auf der sicheren Seite.
Wie gesagt, hoffentlich. Ja. Nicht, dass da irgendwo eine Lücke ist, die ausgenutzt werden kann, ob ich das will oder nicht. Ja.
Glaube ich im Moment nicht. So klingt es jedenfalls nicht, dass das irgendwie eine Möglichkeit ist, dass sich das System dann verändert.
Das hatten wir bisher auch gesagt und es gab Möglichkeiten über den Browser. Du hast eine Seite aufgerufen und konntest da dann dein Cydia oder was installieren. Ja.
Ja, wird man dann sehen, was passiert oder was nicht passiert. Also ich werde mich wahrscheinlich nicht für irgendeinen alternativen App Store entscheiden, den ich mir dann noch zusätzlich installieren werde. Das werde ich aus Sicherheitsgründen
nicht. Ja, es kommt darauf an, was drin ist. Also wenn da Fortnite drin ist, wieso? Ja, ja. Wieso sollte ich? Vor allem bin ich mal gespannt, was Epic alles in den App Store reinholt, um Fortnite im eigenen Store mit ihrer eigenen Zahlmöglichkeiten halt betreiben zu können.
Ja.
Und vor allem, was sie, und da kommen sehr schnell über 1 Million Downloads zusammen, inwieweit sie überhaupt diese 50 Cent bezahlen wollen.
Das ist richtig. Aber das holt ja Fortnite, oder besser gesagt, Epic auf anderen Wege wieder halt rein.
Aber das sind halt wieder 50 Cent, die weg sind, ja.
Ja, klar. Auf jeden Fall.
Bei 1 Million, also bei 2 Millionen Downloads, 1 Million, 50 Cent, ja.
Ja, das klingt zu wenig, aber die Masse macht's.
Genau.
Die Masse macht's. So ist es. Gut. Aber was es noch an Erneuerungen gab, das, was vielleicht für uns eins viel interessanter ist, wir haben jetzt auch die Öffnung für Cloud-Gaming-Dienste, sprich Xbox etc. kann jetzt auch drauf stattfinden. Das klingt eigentlich gar nicht so schlecht. Und alternative Browser werden unterstützt, die sich außerhalb vom WebKit, von der WebKit-Engine befinden. Das finde ich auch ganz interessant. Das heißt, man kann jetzt Browser installieren, Opera zum Beispiel, was ja vorher gar nicht funktionierte oder gar nicht ging, weil es halt nicht auf WebKit basierte, und kann das als Standardbrowser definieren, das Ganze.
Ja. Alle Browser, die auf Mozilla, ja, die auf Chrome.
Genau.
Was nutzt eigentlich Opera? Ist das eine eigene, oder?
Kann ich dir nicht sagen. Firefox setzt auf Gecko, das weiß
genau,
ich.
Genau, Gecko, genau.
Und wie gesagt, Opera weiß ich nicht. Keine Ahnung.
Mozilla, Gecko, Chrome, wie gesagt, die werden jetzt, denke ich mal, da wird einiges auf uns zukommen, was jetzt Browser-Engines betrifft. Ich bin mal gespannt, ob das auch wieder ein Problem werden könnte in Bezug auf Kompatibilität von Webseiten.
Mhm.
Gerade wenn sie technisch anspruchsvoller sind, ja, und da viel Skripte irgendwo laufen, die vielleicht, wo der eine Framework das vielleicht besser unterstützt als ein anderer.
Mhm.
Das könnte nochmal so ein Thema werden. Weil bisher war es ja durch die Safari, also durch WebKit ja gezwungen, deine Seiten ja für Safari beziehungsweise für WebKit auf dem iPhone kompatibel beziehungsweise zu optimieren, aufgrund einfach der installierten Basis, ja, und der Leute, die einfach Safari nutzen, beziehungsweise halt WebKit-Browser auf iOS. Da bin ich mal gespannt, was das halt die nächsten Monate bedeutet, ja, ob da irgendwas sein kann, ja, ob Google da nochmal einen Push macht in wegen Chrome. Da bin ich mal gespannt. Ich glaube nicht, dass Firefox da außer bei ihren bisherigen Nutzern groß punkten kann.
Das kann ich schwer einschätzen.
Genauso Opera, ja, glaube ich auch nicht. Außer du bist jetzt aktuell schon Nutzer und schwörst auf den Browser, glaube ich kaum, dass sie da vielleicht viele neue Nutzer auf iOS sich holen können. Vor allem, wenn der Browser oder wenn der Browser nicht auf iPad laufen kann.
Ja,
Warum sollte ich einen anderen dann auf dem iPhone nutzen?
das ist richtig. Ja, Firefox ist auch so mal so ganz spezielles Browserchen, sage ich jetzt mal. Obwohl ich festgestellt habe, dass jedenfalls das mein subjektives Empfinden derzeit so ist, dass sehr, sehr viele auf Firefox gerade unterwegs sind. Das ist, wie gesagt, subjektiv und das ist auch nur so in meiner Bubble. Da hat aber die Userbase stark zugenommen. Also sehr viele Leute sind mit Firefox unterwegs. Das hat mich auch sehr,
Ja.
sehr verwundert. Also ich kann ja nur für meinen Kundenkreis sprechen, den ich betreue. Da sehe ich immer mehr Firefox auf Mac-Installationen. Ja. Ist ja auch so ein Browser, der sehr viel Lobbyarbeit macht bezüglich Datenschutz, Datensparsamkeit etc. pp. Die leisten ja da von der Mozilla Foundation sehr viel Aufklärungsarbeit. Auch im Social-Media-Bereich haben sich da auch ein paar Influencer an Bord geholt, die dafür die Werbetrommel rühren. Und das ist zwar immer noch eine kleine prozentuale Anzahl an Nutzern, die mit Firefox unterwegs sind, aber ich habe so das Gefühl, dass es immer mehr wird in der letzten Zeit.
Oh, da habe ich ganz, ganz im Gegenteil einen ganz anderen Eindruck.
Wie gesagt, das ist subjektiv. Das ist.
Also ich würde mir wünschen, dass alle Google Chrome definitiv halt ein bisschen mehr Konkurrenz bekommen würde. Aber ich sehe es einfach nicht.
Nee. Leider nicht.
Selbst Apple hat ja, glaube ich, irgendwo einen Spaß an Safari für Windows zum Beispiel verloren.
Ja.
So macht es den Eindruck zumindest mal. Ich bin mal gespannt, ob Microsoft Edge für iOS bringen wird.
Das glaube ich jetzt auch nicht, aber okay.
Ja, mein Gott, so viel Arbeit dürfte es ja nicht sein. Die nutzen ja mittlerweile auch Chromium
Ja,
als
das stimmt.
Engine. Von
Ja.
daher, wenn sie halt eine iOS-App machen wollen, ich weiß nicht, inwieweit da das Priorität hätte, aber wie gesagt, es ist Chromium, ja. Dürfte relativ einfach auf iOS zu bringen sein, gerade weil ja mit Chrome sowieso Chromium ja schon für iOS da ist, ja. Also das ist, denke ich mal, weniger das Problem. Es ist halt die Frage, inwieweit würdest du halt da gerade so eine Single-Device. Wie gesagt, mit iPad oder so wäre es nochmal ein anderes Thema. Oder aber sie sagen, wenn wir Edge für iOS machen, dann bringen wir Edge auch für macOS. Aber ob sich da die Entwicklung wirklich lohnt für Microsoft, ich wage es ja zu, also ich glaube es ja eigentlich eher weniger.
Das glaube ich jetzt auch nicht, zumindest nicht im Browserbereich.
Ich denke mal, wenn da ein Intern irgendwo viel, viel Spaß dran hat, dann wird er wahrscheinlich mal so als Demo-Intern Edge für iOS mal zusammenbasteln und dann ist halt die Frage, welcher Manager halt sein Okay dafür gibt, das Ding halt dann auch zu pushen, aber.
Gut, wir werden das beobachten, das ganze Thema.
Ja, das ist mit eins der spannendsten Themen dieses Jahr.
Auf jeden Fall. Und das ist auch ein sehr dynamisches Thema, würde ich sagen. Da ist noch eine Menge Spielraum drin. Und da wird es noch eine Menge Diskussionen und Streitigkeiten geben. Allgemein kann man sagen, die Konkurrenz hat sich da ja auch so ein bisschen zu geäußert. Wie gesagt, Microsoft hat sich dazu geäußert. Also das kommt jetzt ja nicht so gut an, wie Apple das ausgestaltet hat oder wie Apple sich das vorstellt.
Keine.
Ja, also
keiner hat da lobende Worte dafür gefunden. Zuerst, wie gesagt, als es ja hier und dann 17.4 und dann kommt Sideloading und da sind ja so viele, endlich ist es soweit und wir haben uns von den Zwängen von Apple befreit und in Zukunft werden wir dieses und jenes und dann stellt Apple veröffentlicht Apple das so, wie sie es vorstellen, wie es halt laufen soll in Zukunft. Oh, das böse Apple und schon wieder. Ah, und dann kommen sie und stechen dir von hinten mit dem Messer durch die dritte Rippe, ja, mitten ins Herz, ja. Und Freunde, das ist Apple, über die wir hier reden, ja. Was habt ihr denn gedacht?
Ich kann das aber auch verstehen. Ich meine, Apple ist nicht die Caritas, die wollen Geld verdienen und sie haben ja natürlich auch eine Verantwortung gegenüber ihren Shareholders. Ja.
Die haben hauptsächlich eine Verantwortung sich gegenüber und die sagen, das ist mein Pferd, ja.
Genau.
Beziehungsweise, das ist mein Stall. Wenn du dein Pferd hier reinstellen willst, dann musst du mich bezahlen, ja.
Ich kann es ja auch ein Stück weit nachvollziehen, dass Apple dementsprechend ihren Claim als so gut wie es geht schützen möchte und dass sie sich dann nicht in die Suppe spucken lassen wollen. Ne? Und
Apple sagt da ganz klar, das ist unsere Plattform, ja, das ist unsere Hardware, die wir entwickelt haben, für die ihr entwickeln dürft. Und wir behandeln das wie Microsoft seine Xbox, wie Sony seine PlayStation, ja, wie Nintendo seine Switch, ja. Und sein Gameboy,
Gameboy gibt's nicht mehr. Nintendo hat nur noch die Switch.
Nur noch die Switch? Kein DS mehr?
Der ist auch schon lange tot. Also es gibt nur noch die Switch. Also DS, da bist du aber lange.
Ja, nichts mehr. Ich habe gedacht, da gibt's auch noch was.
Du bist unser Spiele-Experte, das muss ich dir sagen. Okay.
Nintendo ist nicht so meine Plattform.
Das ist der einzige Traditionshersteller, der noch übrig geblieben ist.
Ach komm, Tradition.
Okay. Ich möchte Sega wieder zurückhaben als Hardwarehersteller.
Atari?
Na, das muss jetzt nicht sein. Ich war
der 400, der 800, ja, die VCS 2006, ja, komm. Das waren noch Zeiten Atari, ja. Das sind Konsolen. Lass mal Konsolen mal vor. Bleiben wir mal bei Computern. Wie hieß dann? Mit der kleinen Scheiß-Tastatur. ZX Spectrum.
ZX81, das war mein erster richtiger PC. Naja, PC war es
nicht. Ich wollte gerade sagen, willst du das richtigen PC nennen?
Die Folientastatur war etwas gewöhnungsbedürftig, aber ich sag mal so, der erste zaghafte Schritt in das digitale Zeitalter für mich.
Ach, Mann.
Ja, ZX81. Revolutionär. Gut, ich würde sagen, den Themenblock iOS
meinst du, sagen wir mal durch?
Beta 17.4 können wir jetzt abschließen. Und bevor wir mit dem nächsten Themenblock anfangen, würde ich sagen, reden wir über unseren heutigen Werbepartner. Wir werden heute zum zweiten Mal unterstützt von der Firma Ono. Und die Firma Ono hat ein sehr interessantes Produkt am Start, nämlich den Ono Co-Driver. Und der ein oder andere wird sich jetzt fragen, ja, mein Gott, was ist denn eigentlich der Ono Co-Driver? Der Ono Co-Driver warnt vor allen Arten von Geschwindigkeitskontrollen und das macht er in Echtzeit. Er warnt vor mobilen Geschwindigkeitskontrollen, vor festen Geschwindigkeitskontrollen und vor Abschnittskontrollen. Und das ist nicht genug. Er warnt auch vor Gefahrenstellen, zum Beispiel vor Unfällen, die gerade aufgetreten sind, vor plötzlichen Stauenden oder auch vor Baustellen, sei es Wanderbaustellen, sei es Langzeitbaustellen oder zum Beispiel auch kurzfristig entstandene Probleme auf der Autobahn, wie zum Beispiel der berühmte geplatzte LKW-Reifen, der zerfetzt auf der Autobahn irgendwo rumliegt. Und da fragt man sich, wie funktioniert das Ganze? Das Ganze funktioniert so, dass der Ono Co-Driver quasi zwei Quellen hat. Einmal ist es die Quelle blitzer.de und die zweite und nach meiner Meinung auch die wichtigste Quelle ist die Ono Community. Das funktioniert ganz einfach. Das System der Ono Co-Driver funktioniert so, indem du auf den Onocodriver klickst, sobald du eine Gefahrenstelle siehst, sobald du einen Blitzer siehst, und somit informierst du automatisch die gesamte Ono-Community vor zum Beispiel Gefahrenstellen, Unfällen etc., was ich eben schon ausgeführt habe. Mittlerweile gibt es über 2 Millionen Community-Mitglieder. So, und jetzt gibt es auch ein Modell-Update sozusagen. Es gibt nämlich den Ono Codriver Number 2, also die zweite Generation. Und da gehen wir jetzt nochmal auf die neuen Funktionen ein, die das Ding an Bord hat. Die erste große, schöne Funktion, wie ich finde, das Ding ist jetzt wieder aufladbar. Dass der Number One oder das ursprüngliche Modell, das hat nämlich nur eine normale Batterie verbaut, und der neue ist jetzt wieder aufladbar. Man kann ihn jetzt über USB-C aufladen. Das Ganze ist natürlich dann dementsprechend viel nachhaltiger, als wenn man da Batterien wechseln muss. Dann gibt es eine Verwerfentaste. Das heißt, wenn jetzt irgendwelche Warngeschichten obsolet geworden sind, dann kann man die Warnung wieder zurücknehmen. Also wenn da jetzt sich was jetzt ganz schnell wieder aufgelöst hat, wenn es nur ein kurzer, minimaler Stau war oder nur zähflüssiger Verkehr, der sich relativ zügig wieder aufgelöst hat, dann kann man diese Warnung mit der Verwerfentaste zurücknehmen. Und die größte Funktion, die größte Erneuerung ist jetzt auch, dass wir jetzt ein Navigationssystem haben, also eine Navigationsmöglichkeit haben und eine CarPlay und eine Android Auto Funktion. Je nachdem, was man für ein System verwendet, kann man sich dementsprechend entweder für CarPlay oder halt auch für die Android Auto Funktion entscheiden. Und das sind alles Funktionen, die ganz stark auch aus der Ono-Community heraus entwickelt worden sind. Also man ist ja sehr stark auf die Wünsche und die Bedürfnisse der Community eingegangen und hat aus diesen Produktanregungen oder aus diesen Wünschen heraus ein komplett neues oder ein stark überarbeitetes neues Produkt gestaltet. Und das ist also, wie gesagt, eine konsequente Weiterentwicklung vom Codriver 1 oder vom ursprünglichen Codriver, und somit ist der Codriver Number 2 entstanden. Ich finde auch, das ist ein sehr, sehr schönes und elegantes Produkt. Er fällt jetzt nicht großartig auf, man kann ihn schön dezent im Fahrzeug unterbringen. Es ist ein wirklich schlichtes Design und passt somit nach meiner Meinung in jedes oder auf jedes oder an jedes Armaturenbrett. Das ist ein sehr schön und sehr schönes und minimalistisches Design. Gut, und derzeit gibt es auch einen Vorteil für Neukunden oder besser gesagt für Kunden, die sich generell für das Ono-System oder für den Ono Codriver Number 2 entscheiden. Es gibt nämlich einen Einführungspreis, und da gibt es auch noch ein Add-on dazu, kostenlos dazu, nämlich die ein Jahres Apple CarPlay oder Android Auto plus Navigationsunterstützung gibt es, wie gesagt, derzeit beim Kauf vom Ono Codriver Number 2 dazu. Das Ganze gibt es auf ono.de. Ich buchstabiere nochmal Ono. Das wird nämlich mit 3 O geschrieben. O-O-O-N-O.de. Ono.de. Auf dieser Seite gibt es derzeit den Einführungspreis inklusive dem ein Jahres Apple CarPlay oder Android Auto Support obendrauf dazu, kostenlos, gratis, wie man es auch nennen mag. Gut. Das zum Thema Ono Codriver der zweiten Generation. Dann würde ich sagen, bedanken wir uns recht herzlich für die freundliche Unterstützung bei der Firma Ono. Dann lass uns zum zweiten großen Thema dieser Woche gehen. Der Apple Vision Pro. Heute am 2. Februar hat ja die Auslieferung oder der offizielle Marktstart in den Staaten begonnen. Wir sehen da ja derzeit noch in die Röhre. Bei uns gibt es das Ding ja noch nicht. Kann sich nur noch um Monate handeln, würde ich sagen, dass das Ding auch bei
Jahre.
Uns kommt. Jahre nicht. Prognostiziert war ja so der Juni. Das ist ja so der Starttermin für andere Länder. Bin ich gespannt, ob die Kollegen da recht hatten. So, ein Nachtrag zur letzten Sendung bezüglich der Vision Pro. Da haben wir beide ja noch drüber spekuliert, wie hoch dann Auflösung sein wird, wenn man jetzt das Ganze spiegelt oder die Vision Pro als Erweiterung vom Desktop nimmt oder als Bildschirm hernimmt. Virtual Mac Display nennt sie das Ganze ja. Und da ist die Auflösung gar nicht mal so hoch, nämlich nur 2560 mal 1440. Das ist die Auflösung, die ich gerade auf meinem uralten Thunderbolt-Display verwende.
Ja, hat das die Auflösung?
Das hat genau die Auflösung, ja. Das 12 Jahre alte Thunderbolt-Display, was hier vor mir steht.
Oh, dann war das damals aber schon State of the Art hier. Holla, die Waldfee.
Das war ja damals auch.
Warte mal, 2500, ist das nicht WQHD?
Es ist WQHD, ja.
Ja.
Und wie gesagt, das war damals schon High-End in Anführungsstrichen. Ja. War ja auch damals nicht
gerade günstig. Also meiner Meinung nach immer noch eine der schönsten Auflösungen für einen Gaming-PC.
Ja, das ist eine gut.
Gute Auflösung und kannst das sehr schön mit ordentlich FPS füttern, ja. Bei entsprechender Grafikkarte.
Für einen Gaming-PC
natürlich. Sind wir ein paar Generationen weiter.
Für Office-Anwendungen möchte man natürlich schon ein bisschen mehr haben, ne? Also ich persönlich, gerade wenn ich jetzt...
Für Office-Anwendungen bevorzuge ich nach wie vor ein Ultrawide.
Damit bin ich nie so richtig warm geworden mit Ultrawide-Geräten.
Oh, seit meinem neuen Job bin ich noch viel wärmer geworden damit.
Okay.
Noch viel wärmer, weil in der Firma habe ich ja wirklich hier einen 2,5 Monitorbetrieb. Mhm. Mittlerweile, wobei eigentlich, sagen wir mal, einen 2 Monitorbetrieb. Und zuletzt habe ich ja hier aufgrund des Wetters, wo wir ja wirklich diesen Wintereinbruch mal diese 3 Tage hatten, von zu Hause aus gearbeitet und kam da mit meinem Ultrawide, den ich hier stehen habe, wunderbar zurecht. Ja, da hat meine 2 Monitore super ersetzt, ja.
Okay.
War top. Ja, war wirklich top.
Also ich bin ja jetzt öfter bei einem Stammkunden von mir quasi sehr lange vor Ort, so lange vor Ort, dass ich da mittlerweile ja ein eigenes Büro bekommen habe. Und ja, ist so, kann ich ja nicht ändern. Ja,
nice.
Da arbeite ich den ganzen
Tag. Eine eigene Kaffeemaschine, eine Sekretärin. Ne,
so weit ist es noch nicht gekommen. Es hat immerhin für 2 Studio-Displays gereicht.
Ja,
das ist schon mal sehr viel. Und wenn du den halben Tag lang mit einem 5K-Display arbeitest und kommst dann quasi in dein Homeoffice und setzt dich vor so ein matschiges Thunderbolt-Display, was 12 Jahre alt ist, dann siehst du halt mal, wie defizitär dieses Display unterwegs ist. Wenn du wirklich den ganzen Tag auf eine crispy 5K-Auflösung drauf schaust, dann ist es schon nicht so angenehm, ne? Aber gut, das ist Jammern auf hohem Niveau. Lass uns trotzdem weiter über die Apple Vision Pro reden. Das hat ja gerade so ein bisschen die Gemüter bewegt und die Presse bewegt. Und das, bevor das Ding überhaupt noch gar nicht am Start ist offiziell. Aber es gab ja schon die üblichen verdächtigen Kollegen. Ja,
ich glaube, eine Woche hatten die, ne?
Die hatten eine Woche, die sich mit dem Ding auseinandersetzen.
Die hatten mehrere Briefings und glaube ich dann gut eine Woche.
2 Briefings und eine Woche, sich mit dem Ding auseinanderzusetzen. Ja. Und was hat man gemerkt? Man hat sehr viel, man hat sehr stark feststellen können, dass sie mit ihren üblichen kurzen Reviews gar nicht zurechtgekommen sind. Also die meisten haben ja immer so sehr knappe Reviews, egal von was sie jetzt berichten, aber die sind jetzt alle mehr oder weniger relativ lang geworden. Marcus Brownlee hat ja, glaube ich, 2 Videos rausgehauen, also 2 Videos, die ich geschaut habe. Ja, einmal das Unboxing.
Da werden noch mehr kommen, ja.
Da werden natürlich mehr kommen. Und einmal so ein kleines erstes Review, aber was schon sehr, sehr lang gewesen ist.
Soll ich aber was verraten? Ich habe es gar nicht gesehen von ihm. Weißt du, welches Video ich mir von ihm angeguckt habe?
Nein.
Über seinen Porsche.
Jeder Mann wird mal vernünftig und kauft sich einen Porsche. Das habe ich jetzt noch nicht gesehen. Was hat er denn für einen Porsche gekauft? Oder bekommen oder getestet?
Er hat einen neuen Daily Driver, das ist der Porsche.
Ja, Elektro oder Verbrenner?
Nee, Sportwagen. Ja, und da sagt er, geht halt nur das momentan. Boah, ich frage mich jetzt noch nicht mehr, was.
Also Verbrenner.
Ja.
Du, da fährt ja auch Tesla.
Ganz happy damit. Wird auch nochmal ein ausführlicheres Video demnächst bringen. Ich weiß auch gar nicht, wie alt das Video aktuell ist. Ich hab's halt nur gesehen jetzt.
Okay.
Und wie gesagt, ich habe sein Vision Pro Video noch gar nicht gesehen.
Ich habe es mir beide angeschaut. Also die beiden, die ich die ich kenne. Es kann sein, dass es mittlerweile schon ein drittes gibt, keine Ahnung. Das Unboxing war sehr interessant. Da ist erstmal auf den Verpackungsinhalt eingegangen und man hat gesehen, wie extrem groß diese Verpackung ist. Und kann ich verstehen, dass die natürlich so groß ist, weil man möchte das Ding natürlich auch sehr stabil und auch sehr sicher im Verpackungsinneren unterbringen. Und ich glaube nicht, dass Apple das unnötig groß gemacht hat, weil Apple ja ein Freund ist von minimalster Verpackung mit maximaler Wirkung, also Schutzwirkung sozusagen. Also ich glaube nicht, dass das jetzt Absicht war, dass die das Ding so groß gemacht haben. Das war einfach notwendig, um das Ding auch vernünftig sicher zu transportieren. Gab es auch schon so ein paar...
Also warte mal hier, 2024er 992 911 Turbo S.
Och, da ist aber noch Luft nach oben. GTR 3 und so. Also das ist ja noch relativ normales
Auto. Wenn du fahren willst, ist das schon eine sehr gute Wahl.
Da hätte auch ein 911er in der minimalsten Ausstattung ausgereicht für einen Daily Driver. Also, nee, aber okay.
Das ist doch schön. Da kannst du ein bisschen mitfahren, hast Spaß.
Es ist ein ordentliches Auto, Porsche, gute Qualität. Nichts gegen einzuwenden. Somit haben wir auch wieder Porsche-Content untergebracht. Ich hoffe, das wird mir irgendwann mal bei Porsche gutiert, dass wir so oft und positiv über Porsche sprechen. Ne?
Ja, wir würden gerne aus eigenen Erfahrungen reden, ne? Und nicht über Videos, die andere gemacht haben.
Genau, ich möchte auch nur einfach ins VIP-Leasing. Muss ich das denn jetzt noch deutlicher aussprechen? Ich kratze doch schon so oft bei euch an der Tür, aber es hat nicht so richtig geklappt. Ja. Wir arbeiten dran. Ja. Gut. Ja, also das Unboxing-Video war sehr interessant. Da hat man halt diese Größe von der Vision Pro gesehen. Ja, ist dann den Verpackungsinhalt durchgegangen und hat sich das angeschaut. Aber der zweite Punkt war ja viel interessanter. Man hat gesehen, wie riesig diese Transporttasche ist, weil die hat er sich nämlich auch angeschaut. Das ist natürlich ein Add-on, ist nicht serienmäßig dabei. Die muss man dazu kaufen, kostet satte 199 Dollar. Und da hat man halt gesehen, dass das Ding erstmal schneeweiß ist. Fand ich etwas merkwürdig. Weil gerade wenn man was transportiert im Flugzeug oder irgendwo transportiert, dann wird das natürlich schnell dreckig.
Weiß ist immer undankbar. Ja.
Weiß ist eine undankbare Farbe. Wenn was neu ist, ist das natürlich super. Sieht das auch schick aus. Aber weiß als Transporttasche, das war jetzt nach meiner Meinung nicht die optimale Wahl. Obwohl es fällt natürlich sofort auf, weil diese Tasche ist so polarisierend, finde ich. Außen auch noch ganz groß Vision Pro drauf gedruckt oder drauf gestickt, wie auch immer.
Ja, das muss ja auch jeder direkt sehen, was er klaut. Ja.
Ja, aber wenn das Ding aufsetzt, dann sieht das ja sowieso jeder, dass du mit einer Vision Pro unterwegs bist. Also die Tasche ist schon sehr diskussionswürdig, würde ich sagen. Und der Preis kann man natürlich auch drüber diskutieren. Aber ich habe heute schon ganz viele Pressemitteilungen bekommen von Herstellern, die auch was anbieten, von günstig bis ganz teuer. Und es geht auch noch viel, viel teurer als diese 199 Euro. Ich glaube, die teuerste, die ich gesehen habe, war von Waterfield. Die haben auch eine, glaube ich, für 379 mittlerweile im Angebot. Aber spätestens, wenn Hermes oder Gucci oder wie sie alle heißen, auf die Idee kommen, Taschen dafür zu entwickeln, dann sind diese 199 Euro von Apple lächerlich. Sage ich jetzt mal. Gut, das zur Tasche. Das, was ich so an Videos gesehen habe, naja, und die Joanna Stern, die hat ja versucht, das Ganze 24 Stunden lang mehr oder weniger zu tragen. Und sie wollte das Ding auf Alltagstauglichkeit testen. Das Video, naja, das war zwar ein interessantes Experiment. Und die Frau Stern ist ja auch für nette Ideen bekannt. Allerdings sollte es nach meiner Meinung auch jedem Nutzer oder jeder Nutzerin klar sein, dass das kein Produkt ist, was man den ganzen Tag über benutzen und tragen kann. Also von daher fand ich das Video interessant, aber so ein bisschen am Thema vorbei, ist meine Meinung. Was auch so ein bisschen in meiner Bubble für sehr positive Stimmung gesorgt hat, das von meinen Kunden komischerweise, dass jetzt die Firma Zoom angekündigt hat, die wird ab heute dabei sein, eine Zoom-App für die Vision Pro herauszubringen oder am Start zu haben vom Tag 1 an. Und Zoom scheint immer noch eine extrem große Rolle zu spielen im Videokonferenzbereich und das hat für riesen positive Stimmen gesorgt. Also da habe ich mich sehr darüber gewundert, dass das noch so ein Aushängeschild ist oder noch so einen Impact hat, diese ganze
Zoom
Geschichte.
Hat zu Zeiten von Corona alles im Prinzip richtig gemacht.
Ja, ja, das schon.
Zwei, drei kleine Anlaufschwierigkeiten, beziehungsweise zwischendrin mal, gerade auch mit der explodierenden Zahl an Nutzern, ein bisschen an Schwierigkeiten, Kapazitätsgrenzen gehabt, hatten mal ein bisschen buggy Release gehabt, aber die haben sich da so gut präsentiert.
Ja, vor allen Dingen,
dass
leichter
das bis
Einstieg
heute nachhält.
Leicht zu bedienen, leichter
Einstieg. Das geht wunderbar über einen Browser.
Ja.
Von daher, ich sehe es ja auch, gerade bei uns in den ganzen Vereinen, wenn irgendwo remote was gemacht wird, immer eine Zoom-Einladung, immer.
Ja, auf jeden Fall. Also sehr, sehr weit verbreitet und aber wie gesagt, es hat mich gewundert, dass das für so viel positive Stimmung gesorgt hat. Ich kann jetzt auch nur für meine Bubble sprechen oder in dem Bereich, wo ich unterwegs bin, ist natürlich auch wieder eine subjektive Wahrnehmung. Mhm. Weil allgemein habe ich das jetzt nicht so als großes Thema wahrgenommen von den Kollegen, die darüber geschrieben haben oder darüber berichtet haben. Das war wieder nur meine, in meiner Bubble war das quasi wieder nur unterwegs.
Ja, selbst im Corporate-Umfeld haben die ja unheimlich gepunktet gehabt während Corona. Ja. Einige Firmen mussten ja böse zurückrudern, beziehungsweise haben ja dann auch gesagt, hier, lasst bitte die Finger von Zoom, wir nutzen hier Teams, beziehungsweise die anderen Lösungen, die es gibt. Mhm. Wir haben schon eine Corporate-Lösung, lasst die Finger von Zoom, ja, auch was halt Sicherheit etc. beziehungsweise Policy betrifft. Das Ding nach wie vor, ja.
Ja, und ich meine, während der Corona-Zeit wurden ja auch viele Leute mit Videokonferenzen konfrontiert, die ja vorher gar keine Berührung damit hatten. Und da war natürlich Zoom sehr, sehr gut, weil es sehr leicht zu bedienen war und der Einstieg sehr leicht war. Ja. Das war der große Vorteil. Und davon zehren die wahrscheinlich noch heute von diesen guten
Erfahrungen.
Ja, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall.
Gut, das zum Thema Zoom. Auch die Firma Microsoft hat sich committed und sie gehen ja fast full in. Sie sagen, sie gehen mit Office 365 rein. Sie gehen mit fast allen Programmen rein, die sie so am Start haben für den Mac und bieten das natürlich dann dementsprechend auch für die Vision Pro an, das Ganze.
Ja. Ja? Es gibt nichts Besseres, ja, was du machen kannst, als am Tag 1 dabei zu sein. Ja?
Das ist ja auch ein Glaube an das ganze System. Ne? Also sie glauben, dass das ja auch irgendwo erfolgreich sein wird, das Ganze. Und das ist ein Commitment für die Vision Pro letztendlich.
Ja, vor allem so brauchst du, gerade auch so Anbieter oder Entwickler wie Microsoft brauchst du auch eigentlich auch auf der Plattform. Gerade wenn du in diesem Bereich deine Hardware ja auch positionieren willst, beziehungsweise das in den Demos ja auch schon gezeigt hast, dann, wie gesagt, und dann hast du Microsoft am Tag 1 direkt mit dabei, die mit ihrer Office Suite das supporten. Uff, mein Gott, besser kann es nicht laufen.
Ja, ja, auf jeden Fall. Und heute wurde auch die genaue Zahl bekannt gegeben, also fast die genaue Zahl, ganz auf die App genau konnte man es jetzt nicht ganz genau sagen. Es werden aber über 600 native Apps von Tag 1 dabei sein. Native Apps, das ist
genau,
schon eine Menge.
Fantastical, ich glaube Peacock ist ja auch mit dabei.
Genau.
Ja. Eine wirklich eine der besten Kalender-Apps für iOS beziehungsweise auch Mac ist mit am Start. Du hast mit Peacock einen wirklich guten Taschenrechner. Vor allem, es kommt ja auch nichts mit von Apple an Taschenrechner. Ich glaube, Peacock war es. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, Peacock. Die sind mit dabei. Die werden da definitiv auch ihre Umsätze machen, ja.
Ja, also es haben einige große Firmen halt ein großes Commitment abgegeben oder sich committed für die Vision Pro. Ganz im Gegensatz zu Netflix.
Ja.
Die haben sich nochmal.
Ja,
noch
nicht
mal,
nur die. Spotify.
Ja, das auch, aber es gab jetzt ein Interview mit dem Co-Founder oder mit dem Co-Chef Greg, wie heißt der? Greg Peters. Der hat sich zum Thema Vision Pro geäußert und hat gesagt, die Vision Pro sei nicht wirklich besonders relevant für die meisten Netflix-Mitglieder. Das ist so der erste markante Satz.
Das kann durchaus sein, aber warum willst du diejenigen, die sich eine Vision Pro kaufen, vor den Kopf stoßen?
Genau.
Und nicht verfügbar sein? Ja, genau. Kannst du im Browser nutzen. Toll, vielen Dank auch.
Ich meine, und das Er hat auch nicht beantwortet, er ist auch nicht darauf eingegangen, warum sie die iPad-App nicht dafür freigegeben haben. Hm. Das wäre ja gar kein Aufstand gewesen. Das wäre ein Klick gewesen. Genau. Da hätte Netflix keinerlei Hand anlegen müssen am Code etc. Das ist einfach nur eine Einstellungsgeschichte etc. pp. Also das war so der erste markante Satz, den er dazu rausgehauen hat. Wir kürzen das jetzt ein bisschen ab und gehen zum zweiten Satz, der uns so ein wenig Hoffnung machen kann oder für alle, die jetzt mit Netflix irgendwie stark verbandelt sind oder auf der Plattform unterwegs sind etc. Der hat ja gesagt, ich würde sagen, wir werden sehen, wie sich die Dinge mit Vision Pro entwickeln. Ja, also so nach dem Motto, wenn sich das alles positiv entwickelt, wenn da eine gewisse Begehrlichkeit bei den Streaming-Kunden da ist, dann werden sie wahrscheinlich auch darauf entwickeln oder was darauf anbieten. Aber
ja. Ja, wenn alle Vision Pro-Käufer ein Disney Plus-Abo abgeschlossen haben, dann mal bringen wir vielleicht eine Netflix-App.
Genau, das Ganze kann auch stark nach hinten losgehen. Und ich meine, woher weiß er denn überhaupt, dass das die Netflix-Nutzer interessiert oder dass es das für die Netflix-Nutzer relevant ist? Das ja, okay. Ist ja auch
was,
die Frage.
Was Sie natürlich sehen können, ist, wie viel Netflix-Kunden nutzen Netflix über einen Browser zum Beispiel auf einer Vibe, auf einer Quest etc. auf diesen ganzen Brillen oder auf den ganzen VR-Systemen, die du aktuell schon auf dem Markt hast. Das sehen sie.
Naja,
wenn
gut.
Sie sehen, ja, von unseren Netflix-Nutzern nutzen 3% hier eine VR-Brille, ja, dann hast du ja noch entsprechend weniger Nutzer mit einer Vision Pro alleine, weil sie jetzt neu ist. Also da sagst du, okay, mein Gott, wegen 3% Nutzern tue ich mir jetzt nicht das an. Aber wie du schon gesagt hättest, man hätte können die iPad-App zumindest mal für den Anfang freigeben.
Ja.
Und das ist so ein Unding, ja, was wirklich nicht nachvollziehbar ist. Aber das ist Business-Entscheidung, sollen sie machen. Ja, vor allem da den Schalter umzulegen, das geht ja relativ schnell.
Ja, das ist
richtig. Können sie ja die nächsten Wochen immer noch machen, wenn sie wollen.
Das ist keine Arbeit.
Ich denke mal aber, sie werden das oder versuchen vielleicht da eher mit Apple ins Gespräch zu kommen in Bezug auf App Store Konditionen, ja, sich vielleicht da irgendwo ein bisschen was rauszuholen, inwieweit da Apple natürlich mitspielen will, gerade wenn sie mit Disney Plus in Anführungszeichen noch einen eigenen Streaming-Dienst neben Apple Plus haben, ja, der von Tag 1 mit dabei ist, ja, und zwar in der vernünftigen Version, ja. Also nativ, ja, und nicht nur eine iPad-App. Das ist die Frage, ja, inwieweit Apple meint, sie bräuchten da unbedingt Netflix, ja. aber wie gesagt, die haben die Zahlen, die wissen, wie viele Leute VR nutzen, wie viele Leute VR für Netflix nutzen oder mit Netflix nutzen. Und da kann ich das schon verstehen, wenn sie sagen, ach mein Gott, für die paar Nutzer im Moment noch nicht, vor allem nicht nativ, aber
ich glaube, dass da ist Netflix auch so ein bisschen angepisst, dass die ja diesen Deal mit Disney Plus haben und dass die Disney Plus so von Start 1 oder vom Vorstellungsdatum her oder wo sie das Ding auf der WWDC vorgestellt haben, so gefeatured haben. Ich glaube, das schmeckt den Kollegen von Netflix nicht so. Das könnte auch einer der Gründe sein, warum sie jetzt so komisch reagieren auf die ganze Geschichte.
Das kann schon sein, aber da müssen sie sich auch fragen, wieso.
Ja, klar. Ja gut, ich meine, dass Netflix, Apple, Disney eher verbunden ist, das liegt ja auch so ein bisschen in der Geschichte. Ne? Dass die beiden sich grundsätzlich besser verstehen, Pixar etc. pp., das ist ja alles bekannt. Ne? Hm. Naja, schauen wir mal, wie es da weitergeht diesbezüglich. Es bleibt spannend. Gut, aber lass uns doch mal über die anderen Dinge sprechen, die so herausgekommen sind oder die besser gesagt die Kollegen noch von sich gegeben haben bezüglich der Vision Pro, die das Ding getestet haben. Da gab es ja mehr oder weniger jetzt keine so großartigen Überraschungen. Also vieles war es vorauszusehen, was gesagt wird oder was nicht gesagt wird. Und eins kann man ja halt sagen, alle haben so gesagt, ja, alles schön und gut, aber so ein kleiner Wermutstropfen war immer dabei. Man sieht halt immer noch, dass es Produkt 1 ist oder Version 1 ist. Aber das war ja auch vorauszusehen. Ich meine, das ist jetzt nicht der Weiß als letzter Schluss, was wir da gesehen haben. Ne?
Ja, in Bezug auf Hardware oder Software?
Naja, so alles halt. Ne? Das Gewicht wurde wieder genannt. Das
also was ich nicht ganz nachvollziehen kann, ist halt Software beziehungsweise Anwendung, weil es ist nicht die erste VR beziehungsweise Mixed oder wie auch immer man sie jetzt nennen will, Brille, die auf den Markt kam. Also da hätte man wesentlich mehr machen können, beziehungsweise gerade auch in Bezug auf Content oder Apps oder Zusammenarbeit mit Entwicklern. Da wäre definitiv mehr gegangen. Mhm. Hardware muss man sagen, okay, Apple hat da natürlich alles reingestopft, was sie können. Sie sind, glaube ich, gerade in Bezug auf Gewicht nicht unbedingt zufrieden damit, aber das ist halt Generation 1. Das kann nur besser werden in Zukunft. Mhm. Da wäre ich durchaus bereit, ein bisschen was zu verzeihen, weil halt, wie gesagt, auch da wesentlich mehr an Technik drin ist oder dran ist, ja nicht nur drin, sondern auch dran ist, als bei Vergleichbaren oder bei anderen, gerade im günstigeren Segment, bei anderen Anbietern, ja. Von daher kann ich da mehr verzeihen, was die Hardware betrifft, gerade im Gewicht. Aber Software und Angebot, da hätte Apple wesentlich mehr machen müssen.
Ja, aber ich glaube, das wird sich jetzt auch rapide mit der Zeit steigern, das Ganze.
Also hoffen wir es, das, ja.
Da wird jetzt einiges kommen und da muss der Korken erstmal aus der Flasche sein und dann wird da einiges kommen. Hardware-technisch, denke ich, sind sie, wenn man auch sich die ganzen Marktleiter anschaut, absolut der Führer von der ganzen Geschichte. Und da kann so schnell nichts kommen, was sie so aufholt, ist meine Meinung. Aber wie gesagt, das ist ja nicht allein entscheidend. Die Software ist ja das Problem. Hm. Und ja,
und da kannst du sagen, was du willst, egal wie sie die positionieren wollen und Workplace und beziehungsweise mit den, wie hieß es? Mit dem Arbeiten am Mac, wie hat sich's genannt bei Apple? Ist egal. Auf jeden Fall auch mit den, wir hatten ja auch über die Virtual Mac Displays gesprochen, etc. Egal wie sie das positionieren wollen und da nicht den Fokus auf Gaming legen wollten, auch bei der Vorstellung und bei den Demos. Sie hätten sich müssen da definitiv 2-3 Killerspiele einfach holen müssen zum Marktstart von der Vision Pro, egal wie sie zum Thema stehen, in Bezug auf, es ist mehr als, wie gesagt, ein Gaming-Headset. Sie hätten trotzdem zum Start mindestens 2-3 wirklich Killer-Spiele haben müssen, um alleine da schon mal noch eine Alternative zum Arbeiten beziehungsweise zum Filme gucken zu haben. Klar hast du den App Store, du hast Spiele, die kommen, aber da sind keine AAA-Killer-Dinger dabei.
Nee, was ist dabei? Fruit Ninja ist dabei, aber das ist ja kein, das ist ein Casual-Game nach meiner Meinung, aber das war's da dann hätten, auch.
Wie gesagt, 2-3 Killer-Titel dabei sein müssen zum Verkaufsstart und Peng.
Aber ich denke, das wird sich hoffentlich mit der Zeit geben. Und es gab ja auch sehr viel positive Statements. Also The Verge hat zum Beispiel geschrieben, Vision Pro ist ein verblüffendes Produkt. Es ist die Art von Gerät der ersten Generation, die nur Apple wirklich machen kann. Ja gut, das kann halt Apple. Sie können halt mit einem großen Paukenschlag irgendwas aus dem Boden stampfen, hardware-technisch gesehen, software-technisch. Da sehen wir auch beim iPad, dass es dann immer so ein bisschen hinterherhinken kann, das Ganze. Dass die Hardware total geil ist, aber die Software in gewissen Bereichen hinterherhinkt. Und das ist hoffentlich bei der Apple Vision Pro nicht der Fall, dass sie sich ein Beispiel am hauseigenen Produkt des iPads nehmen werden. Das hoffe ich mal nicht. Ja, schauen wir mal. Es ist ein Produkt, wie gesagt, der ersten Generation. Ich denke, bei der zweiten wird es dann erst richtig interessant werden. Und da sieht man auch, wo es sich dann wahrscheinlich hin entwickeln wird. Und die Brille wird dann ihren Weg finden. Stichwort Apple Watch, die hat ja auch erst ihren Weg finden müssen. Sie musste sich auch erst im Markt irgendwo orientieren und einfinden. Wenn man sich die Apple Watch der ersten Generation anschaut und wenn man sich anschaut, wo sie sich heute hin entwickelt hat, zu welchem Produkt sie sich heute entwickelt hat, ist das ja ein ganz anderes, wie es eigentlich bei der ersten Version angedacht war. Und so einen Weg kann natürlich die Apple Vision Pro auch gehen, einen Orientierungsweg sozusagen. Ne? Eins kam auch ganz stark heraus, dass sich das Display auf der Frontseite, also das Frontdisplay, hätten irgendwo sparen können. Also das haben viele so ein bisschen als überflüssig deklariert und dass es ein Ding ist, was eigentlich unnötig ist. Aber das ist ja wiederum auch ein Ding, wo sie sich gegenüber der Masse abheben, also bei den Marktbegleitern abheben. Also das ist ein Differenzierungsmerkmal. Aber auch ein Punkt, was wahrscheinlich die Brille unnötig teuer macht.
Teuer und schwerer, ja.
Schwerer vor allen Dingen, ja. Hm. Das ist das große Problem. Was mich gewundert hat, was sehr präsent war bei den Testern, das waren Kollegen von Tom's Guide. Früher hieß es ja Tom's Hardware Guide. Was mich immer wieder wundert, dass die noch so eine Dominanz im Blocking-Bereich spielen oder im Tech-Block-Bereich spielen. Das hat mich jetzt stark gewundert. Die waren nämlich auch sehr prominent bei dieser ganzen Aktion. Und da gab es auch so eine Aussage, es ist eine wahnsinnige Menge, ein Einfallsreichtum zu sehen. Ja gut, das hat sich wahrscheinlich auch auf die Hardware bezogen, nehme ich mal an. Hm. Ja, und ein Kollege von CNBC hat gesagt, er hat es geliebt, auf der Brille Filme zu sehen.
Gut, ja, aber das ist,
ja jetzt kein Killer-Feature, dafür ist es etwas zu teuer.
Ja, okay, je nachdem, wie gut es halt funktioniert und welchen Content du hast, der speziell dann auch dafür produziert wurde. Und da gibt's ja auch hier, oder gab es ja die Beispiele noch, gerade mit dem Special Video etc. Das kann da natürlich schon auch so ein mit ein Argument sein für die Brille, aber eben nicht nur.
Nein, das
dafür
kann
dafür wäre es dann schon wieder zu teuer.
Ein weiterer Punkt sein. Ne?
Nur um deinen Fernseher zu Hause zu ersetzen und da dann entsprechend groß halt oder nicht virtuell.
Spatial, räumlich dargestellt.
Immersive im Deutschen. Halt dann deinen Film zu gucken. Ja. Ach, mein Gott, sorry, aber.
Und das Ganze, das kann aufgehen, wenn ich jetzt Single bin und ich schaue allein Fernsehen.
Ja, genau.
Aber sobald ich natürlich eine Familie habe, ist es
ja, du könntest vielleicht das Außendisplay noch hacken, dass der Film da auch noch dargestellt wird.
Dann ja, aber das ist ja auch wieder klein und Mäusekino.
Genau. Nein. Aber dann kann dein Gegenüber wenigstens noch vielleicht da auf dem Display mitgucken.
Ja, also das kann, wie gesagt, das kann ein wichtiger Punkt sein, diese Geschichte, aber es kann nicht das Killer-Feature sein. Dafür ist das Ding einfach zu teuer. Mhm. Gerade wenn ich mir heute die TV-Preise anschaue oder die Display-Preise anschaue, wie günstig man schon große Bildschirme oder große Fernseher bekommt, ist das jetzt kein Killer-Argument. Also das darf nicht das einzige Argument sein, auf keinen Fall. Und außerdem ist es total unbequem, so lange so eine Brille auf dem Kopf zu haben. Es ist entspannter, auf eine große Leinwand oder auf einen großen Fernseher zu gucken, als jetzt 2 Stunden so eine Brille aufzuhaben. So sehe ich das.
Müsste man mal ausprobieren, gerade mit dem
aber
der andere Strap nochmal, Loop? Nee.
Das Knitband und das Headband, ich weiß nicht, ich habe die Begriffe auch jetzt nicht präsent, ehrlicherweise.
Wie gesagt, wenn du da wirklich einen guten Film hast, wo die Zeit ja dann gefühlt sehr schnell vorbeigeht, inwieweit kannst du dann über, sagen wir mal, 2 bis 3 Stunden das bequem tragen? Das wäre halt die Frage, ja.
Das Problem, was ich auch sehe, im Moment haben wir ja relativ kalte Temperaturen, in Anführungsstrichen, aber im Hochsommer, wenn ich dann irgendwo im Hochsommer Fernsehen schauen möchte, soll es ja geben, dass ich das auch im Hochsommer machen möchte oder in einer lauen Sommernacht und ich habe permanent so ein Ding auf dem Gesicht, das kann natürlich auch schon für ordentliche Schweißbildung sorgen.
Da wäre ein integrierter Lüfter vielleicht wieder so ein Ding.
Und da hätten wir dann das Problem, dass es auch wieder laut ist.
Ja, okay, der Ton kann ja noch lauter sein.
Ja, bis du dir dann, naja gut, einen Hörschaden davon trägst, ja. Gut. Also wie gesagt, diese Pressestimmen, die waren jetzt nicht so überraschend. Das hat man eigentlich erwartet, dass das dabei rauskommt. Und es war überall, so wie gesagt, so ein kleiner Wermutstropfen dabei, so nach dem Motto, ja, es ist ein erstes Produkt der ersten Generation. Wir müssen sehen, wo sich das Ding hin weiterentwickelt. Naja gut, das war die Apple Watch auch, wie ich es eben schon sagte. Bloß da war die Einstiegshürde, um von Tag 1 an dabei zu sein, wesentlich geringer vom Anschaffungswiderstand her als bei der Apple Vision Pro.
Naja, okay, im Vergleich zu anderen Smartwatches beziehungsweise Fitnessbändern war das auch schon ziemlich teuer.
Ja, jetzt aber im Vergleich zu dieser Hürde war die Watch natürlich viel, viel günstiger. Da konnte man einfach von Start an dabei sein.
Du müsstest natürlich da auch wieder das nicht unbedingt jetzt mit so einer kleinen was Quest, nee, Quest 3 oder wie, wer heißt die Einsteiger von, oder die günstige von Meta, ist das die Quest 3, damit kannst du das Ding ja nicht vergleichen, ja.
Nein, das habe ich auch nicht gesagt. Du
musst da ja schon eher gucken nach den anderen und da, klar, die Quest oder so ist auch noch mal günstiger, aber es gibt da ja noch von anderen Herstellern Angebote, die preislich da schon näher an der Apple dran liegen, ja. Und ja, wobei selbst eine Quest oder so fände ich vom Einstiegspreis schon.
Ja, aber wie gesagt, hier muss es schon gut überlegt sein, ob man von Tag 1 an dabei sein will. Das ist meine Meinung. Bei der Apple Watch konnte man sagen, okay, ich kaufe mir die günstigste Einstiegsversion und teste das mal, ob es für mich was ist. Und hier ist es halt eine ganz andere Entscheidung. Hier muss man ja mindestens $3,599 auf den Tisch legen.
Und das wird so eine so schön, ja, wenn der deutsche Preis bekannt ist, ja.
Ja, das wird uns alle noch erschrecken, glaube ich.
Ja, okay, du kannst ja jetzt schon mal hingehen und die Conversion durchführen. Da hast du ja schon mal einen groben Anhaltspunkt, ja, alle so wenig wird's nicht, ja.
Nein, auf keinen Fall.
Rechne mal auf den Preis noch die Steuer drauf. Dann nochmal ein bisschen Inflations- und Währungsausgleich und dann weißt du, wo die Reise hingeht, ja.
So ist es. So ist es. Also günstig wird es nicht.
Naja, wie auch.
Wie auch. Aber Mac Rumors hatte noch genauere Zahlen, die sie angeblich aus Insiderkreisen zugespielt bekommen haben. Und es sollen angeblich 200.000 Einheiten vorbestellt worden sein. Weil Ming-Chi Kuo hat ja gesagt 180.000, Mac Rumors hat nochmal ein bisschen was draufgelegt. Das ist jetzt gar nicht so wenig, wie ich finde.
Ne? Für den Preis und vor allem auch für das Produkt. Wie gesagt, das ist ja kein neues MacBook oder so, ja, wo der Nutzen-Kosten-Faktor ganz klar abzusehen ist, ist das natürlich schon so ein Ding, wo du sagst, okay, das muss man sich überlegen, die Anschaffung. Aber auch wieder da, der Markt ist, glaube ich, größer, als sich manch einer vorstellt. Und gerade Apple hat ja immer wieder oder löst ja immer gerne so Begehrlichkeiten aus, gerade wenn das erste Angebot stückzahlentechnisch halt auch so gering ist.
Das ist richtig,
Deswegen, klar klingt das viel, aber ich denke, die hätten da noch ein paar mehr verkaufen können. Aber auch da die Frage, wie viel kannst du produzieren, beziehungsweise Apple weiß ja auch, lieber haben wir die 200.000 Stück verkauft, als dass wir irgendwie bei 500.000 produzierten Dingern vielleicht auf, keine Ahnung, 100.000 sitzen bleiben. Ja. Was heißt sitzen bleiben? Aber die sich dann langsam verkaufen.
Ja, gut.
Von daher, ja.
Ja.
Passt schon.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, wir werden sehen. Ich bin gespannt, wann das Ding
irgendwann werden wir es auch sehen, ja.
In Deutschland kommt. Ich werde es ja nächste Woche schon sehen, weil mein Stammkunde hat ja dementsprechend von der Partneruniversität ein Gerät abbekommen. Das wird nächste Woche eintreffen. Und ich habe mir da schon etwas Zeit eingeräumt, dass ich mich damit etwas intensiver mit beschäftigen kann, mit dem Produkt. Und ich hoffe, ich bekomme auch die Zeit, nicht, dass die ganzen Kollegen, in Anführungsstrichen, sich auf das Ding setzen und
hast du dich in die Liste eingetragen?
Es gibt noch keine Liste. Ich weiß nur, wann es ankommt. Und ich weiß nur, wer das Ding dementsprechend.
Da gibt es schon eine Liste.
Es gibt noch keine Liste. Das weiß ich definitiv. Doch,
ich habe die Liste schon gesehen.
Ach, du hast sie gesehen, okay.
Ja.
Ich weiß aber, wer die Obhut hat für das Produkt und wer in welchen Schrank sie dann versteckt sein wird. Und dann werde ich mal schauen.
Oh ja, und die Zahlenkombination kennst du schon.
Nee.
Das ist noch dieselbe wie vor 20 Jahren.
Ach so, nee, das ist ein anderer Schrank. Das ist eine ganz andere Geschichte, aber es ist ein Insider, ja. Aber es könnte sein, ja. Es gibt Dinge, die ändern sich einfach nie.
Genau.
Nee, aber ich habe dann wahrscheinlich die Möglichkeit, mich damit zu beschäftigen. Ich habe sie ja im Original schon mal sehen dürfen, aber ich habe sie leider noch nicht aufsetzen dürfen. Also auf der WWDC stand ich ja so ein paar Zentimeter, so 20 Zentimeter vor dem Ding davor, aber leider durfte ich sie nicht aufsetzen.
Wie heißt es schön? Gucke, nicht anfassen.
Anfassen durfte man sie auch nicht, nein, das ist wohl wahr. Jedenfalls nicht in dem Bereich, wo ich zugegen war. Aber okay. Nächste Woche werde ich dann sehen, was passiert. Ich bin ja froh, dass ich kein Brillenträger bin. Somit bin ich dann auch sofort kompatibel mit dem Ding.
Voraussetzt, dass wie heißen sie dann nochmal, diese Festteile?
Die Gesichtskissen sozusagen. Oder die,
ja, genau. Dass das die richtige Größe ist, ja.
Ja, ein Tod muss man dann irgendwie sterben, dann klebe ich den Rest mit Klebeband zu oder Panzertape oder irgendwas, dann wird das schon lichtdicht sein. Das
ist, ja.
Was nicht passt, wird passend gemacht.
Ja, genau.
Kein Thema. Da muss man ein bisschen improvisieren, dann klappt das schon. Gut, lass uns aber nochmal über eine geschickte Marketingaktion sprechen, die Tim Cook ich will jetzt nicht sagen, initiiert hat. Das wird wahrscheinlich sein Beraterteam, sein PR- und Marketing-Team ins Leben gerufen haben. Es gibt nämlich ein Exklusivinterview zu dieser Brille und zu der Entstehungsgeschichte, wie das ganze Projekt entstanden ist. Es gibt da eine große Reportage und er ist auch ganz groß auf dem Cover abgebildet, der Vanity Fair. Da hat sich Tim Cook zu einem langen Interview hinreißen lassen. Und das ist nach meiner Meinung das erste offiziell freigegebene Bild, wo wir Tim Cook mit einer Vision oder mit einer Apple Vision Pro sehen. Vorher hat man ihn ja nie damit gesehen. Also er hat das Ding schon mal in der Hand gehabt, etc., aber man hat nie Bilder gesehen, wie er das Ding trägt. Und ich vermute mal, das war von langer Hand geplant und dass dementsprechend schon lange bekannt war, dass die Vanity Fair diese Exklusivbilder bekommt oder dass sie diese exklusiven Bilder abdrucken können. Das ist jetzt so meine steile These, die ich habe. Weil warum sollte er sich vorher nicht mit dieser Brille zeigen? Warum haben sie das so lange rausgeschoben? Das ist eine ganz klare marketingstrategisch ausgerichtete Aktion gewesen, vermute ich. Aber vielleicht denke ich da auch schon zu planerisch oder schon zu strategisch, keine Ahnung. Aber wenn man sich diese Bilder anschaut, dann sieht man auch an dem Büro, in dem er sich befindet, dass das alles richtig durchdacht ist, alles gestaged ist, diese ganzen Bilder. Und ich glaube nicht, dass das auch wirklich hundertprozentig so in seinem Büro aussieht. Man sieht viele kleine Accessoires, die da rumliegen, alles wunderbar positioniert. Ich glaube, da wurde alles genau überlegt. Ein HomePod Mini steht da rum. Da wurde genau die Farbe überlegt, warum jetzt ein orangener HomePod Mini da steht, etc. Also ich denke, das war alles genau überlegt, was da an Ausstattung oder an Büroausstattung rumsteht oder rumliegt. Und ein Punkt, der mir sofort aufgefallen ist, er trägt ja dementsprechend die Vision Pro, aber das Kabel, was zu dem Akku führt, was er in der Hosentasche stecken hat, also den Akku, den er in der Hosentasche stecken hat, das kann man auch erkennen, das haben die geschickt im Pullover versteckt. Also nicht außen lang geführt etc. Nein, man hat das größte oder eines der größten Mankos dieser Brille dezent im Pullover langlaufen lassen, also wie so ein Mikrofon quasi, und was dann unten aus dem Pullover wieder rauskommt. Das macht doch normalerweise kein Otto-Normal-Anwender, der sich das Ding aufsetzt und verlegt das Kabel unter dem Pullover. Also das ist jetzt ja kein alltäglicher Use Case. Das haben die nur gemacht, um eines der größten Probleme dieser Brille zu kaschieren, zu verstecken. Finde ich. Oder?
Das ist doch das Naheliegendste, was du machst.
Du würdest das Kabel unter dem Pullover verstecken, wenn du das Ding, also ich nicht.
Ja, klar, auf jeden Fall, definitiv.
Super. Ich habe ja auch immer mein Kopfhörerkabel im Pullover
versteckt. Wenn ich solche Pressefotos mache, mache ich das doch immer.
Ja, aber da sieht man mal, wie durchdacht und wie trainiert oder wie gestaged diese Bilder sind. Das ist meine Meinung. Und was ich festgestellt habe, da gab es einen Bericht auf einem amerikanischen Blog für Sneaker. Er hat Nikes getragen Okay, man muss sich ja von Steve Jobs abheben. Der hat immer New Balance getragen. Er hat auf diesem Bild Nikes getragen. Und dieser Schuh war innerhalb von ein paar Stunden in einigen Shops in den Staaten ausverkauft. Was das für Effekte mit sich bringt oder was dieses, was er für Dinge quasi in, ja, unbewusst in Stand setzen, nicht in Stand setzen, in Bewegung setzen kann, ist super interessant. Und was mir noch aufgefallen ist, auf dem Tisch lag ein iPad Pro und der Stift, also der Pencil, der war nicht auf der langen Seite magnetisch befestigt, was ja die Standardoption ist oder was halt einfach nur bei den Pros geht. Man kann ihn nur auf der langen Seite befestigen. Er war auf der kurzen Seite befestigt. Sehen wir da schon ein unbewusst geleaktes neues iPad Pro der nächsten Generation? Ist das ein unbewusstes oder ein bewusstes
Easter Egg?
Easter Egg? Keine Ahnung. Weil wenn der Rest so gestaged ist, dann werden die das nicht dem Zufall überlassen haben und da jetzt mal ein iPad der nächsten Generation hingelegt haben. Das ist mir auch noch aufgefallen. Also dieses Bild oder diese Bilder, die bieten sehr viele versteckte Hinweise und da kann man sich wirklich ein paar Minuten drüber hermachen über diese Bilder und vieles herausinterpretieren. Und er trägt Ringelsocken, lilafarbene Ringelsocken. Hat er sonst auch nie gemacht. Er hat sonst immer schwarze Socken getragen. Was sollte uns das sagen? Naja. Gut, ganz kurz noch zu dem Interview. Er hat darüber berichtet, wie das Ganze gestartet ist. Das startete bereits im Infinity Loop, also im alten Headquarter von Apple. Da gab es ein extra Gebäude, was extrem abgeriegelt war, wo nur ganz, ganz wenige Mitarbeiter Zugang hatten. Alle Fenster waren getönt. Es gab doppelte Sicherheitskontrollen. Es gab doppelte Türen. Es gab Eingangskontrollen. Also da waren nur ganz, ganz wenige Mitarbeiter für zugelassen, dieses Gebäude zu betreten. Gut, das wundert mich nicht. Das ist halt ein extremes Geheimprojekt und dass man halt dementsprechend den Zugang oder den Kreis der Leute begrenzt, die dort rein können oder dementsprechend die dort nicht rein können, das sollte eigentlich auf der Hand liegen. Und er hat dann auch noch geschildert, wie der erste Moment für ihn war, wo er den ersten Prototyp gesehen hat und wo er das erste Mal durch einen Prototyp geschaut hat. Das war noch ein riesengroßes Gerät, was man eigentlich gar nicht aufsetzen konnte, wo man sich halt vorstellen musste, was noch Lüfter hatte, was noch eine Menge Kabel hatte, was noch eine permanente Stromversorgung hatte, also was noch gar keinen Akku verbaut hat oder noch gar keinen angeschlossenen Akku hatte. Also ein Riesenmonster, ein Prototyp. Das hat er dann auch sehr plastisch beschrieben in dem Interview und was auch sehr laut war. Du hattest eben so aus Spaß gesagt, eine Lüfter, aber bei dem Prototyp, da waren halt noch Lüfter verbaut, um die ganzen Prozessoren etc., Sensoren zu kühlen und auf normaler Temperatur zu halten. Und die erste Demo, die er gesehen hat, war ein virtueller Mondspaziergang. Das war quasi das Erste, was er auf der Brille sehen konnte. Gut. Da gibt es natürlich noch ein paar mehr Informationen, aber ich möchte jetzt dieses ganze Interview nicht im Detail wiedergeben. Das kann man sich dann auch durchlesen. Ist auch nicht hinter einer Paywall, kann man sich ganz frei durchlesen. Gut, ein letzter Punkt zur Vision Pro. Das Kabel ist ja offensichtlich fest, also das Stromkabel, was von der Brille zum Akku führt, ist ja offensichtlich fest verbunden. Aber nur auf den ersten Blick. Der zweite Blick ist so, dass man, wenn man ein SIM-Kartentool nimmt und das Ding neben, da gibt es ein Loch neben dem Anschluss, neben dem vermeintlichen Anschluss, dementsprechend dieses SIM-Kartentool einführt, dann entriegelt sich ein Verschluss und man kann das Kabel rausziehen. Und da kam eine große Überraschung raus. Das Ganze sieht so aus wie ein Lightning-Kabel, ist aber im Prinzip kein Lightning-Kabel, sondern es ist ein wenig breiter als ein Lightning-Kabel. Auf den ersten Blick, wenn man jetzt kein Lightning-Kabel im Vergleich dazu sieht, dann würde man schon sagen, es ist ein Lightning-Kabel. Aber wie gesagt, es ist, glaube ich, 2 Pins oder mindestens 1 Pin breiter. Man könnte sagen Lightning Pro, ne? Aber okay. Die Frage ist, warum hat Apple kein USB-C-Kabel verbaut? Im Prinzip müssen sie es ja nicht, weil dieses Kabel ja offiziell fest verbunden ist mit dem Gerät. Also ist es auch keine EU-Vorgabe. Aber wieso haben sie das getan? Das fragen sich derzeit einige Kollegen. Also ich frage mich das auch. Ich sehe da keinen Grund drin. Hast du da eine Erklärung?
Ja, die Frage ist halt, was kann das Kabel?
Ja, was kann das Kabel, was USB-C vielleicht nicht kann? Ist es vielleicht so speziell, aber es ist ja nur ein es ist ja nur ein Stromkabel, was ja den Strom transportiert.
Aktuell.
Meinst du, das soll mehr gehen?
Ja, man weiß es nicht. Es ist ja auch die Frage, welche Pins sind geschaltet an dem Kabel, was zum Akku führt. Es kann ja auch sein, dass der Port mehr kann, als das Kabel aktuell nutzt. Du kannst ja an einem USB-Anschluss ja auch nur Strom drauflegen und keine Daten. Oder beim Lightning ging das ja auch. Du konntest ja keine Datenübertragung machen, sondern nur Strom. Ja, du musst ja nicht alle Pins nutzen.
Das ist richtig.
Ich schrieb früher beim Dock-Connector, musstest du ja auch nicht alle Pins nutzen, die der Dock-Connector geboten hat. Die Frage ist, welche Pins beziehungsweise welche Funktionen, die das Kabel oder die Schnittstelle halt bietet, nutzt aktuell der Akku. Ja. Und für was, zum Beispiel Diagnostik, wäre dieser Anschluss noch geeignet?
Es kann natürlich auch sein, dass sie damit unterbinden wollten, wenn man dieses Kabel abzieht und wenn es USB-C gewesen wäre, dass man da einen anderen Akku anschließt und somit diese...
Oder direkt ein Netzteil zum Beispiel, ja.
Das kannst du ja dann an den Akku anschließen, das Netzteil, das geht
ja. Ja, halt. Aber da musst du ohne Akku dazwischen. Ja,
genau.
Du hättest dein USB-C-Netzkabel oder Netzteil ja direkt an die Brille anschließen können zum Beispiel.
Zum Beispiel, ja.
Wenn es USB-C wäre und der Stecker von, oder der Stecker beziehungsweise der Anschluss nicht so gestaltet gewesen wäre, dass ein Standard-USB-C nicht gepasst hätte.
Ja, genau.
Das hättest du ja auch noch machen können, ja.
Ich meine, es kann ja natürlich auch, es ist ja auch wahrscheinlich der Fall, dass die Brille so lange schon in der Entwicklung war, was ja auch nachweislich so ist. Sie wurde ja zu Zeiten entwickelt, wo sie noch im Infinity Loop waren, wo es noch gar kein USB-C gab. Aber das hätten sie im Laufe der Evolutionsstufen oder der Entwicklungsstufen umstellen können.
Ja, also das wäre jetzt nicht das Thema gewesen, vor dem Marktstart, das auf USB-C zu machen. Ja.
Genau, also den Grund, das ist kein valider Grund, das ist richtig. Genau.
Nee, die Frage ist halt, welche Funktionen bietet das Ding mehr als jetzt reine Stromversorgung, ja?
Ja. Es ist nur sehr wundersam gewesen, das so zu sehen. Ne? Und es muss ja irgendwo ein Unterschied sein zu Lightning, also ein Funktionsunterschied sein, sonst hätten sie ja gleich Lightning nehmen können. Also es muss ja einen Grund haben, warum sie das in irgendeiner Form weiterentwickelt haben.
Beziehungsweise, warum haben sie da so einen proprietären Anschluss gemacht, ja?
Genau.
Oder Kabel jetzt an der Stelle, ja.
Mal sehen. Irgendwann wird sich das Thema erschließen.
Auch da wird irgendjemand das Ding mal durchmessen und mal gucken, was bei rauskommt, ja.
iFixit wird sich dem ganzen Thema annehmen, nehme ich mal an.
Ja, und andere, 1000 Hacker werden da, oder Entwickler, sagen wir mal, werden sich dem Thema definitiv annehmen, ja.
Ich habe heute schon die ersten 3D-gedruckten Halterungen für das Kopfband gesehen, wo man dann den Akku einklemmen kann und dass man den Akku
Noch mehr Gewicht auf dem Kopf. Obwohl, du könntest, wenn es, solange es ja am Hinterkopf ist, könntest du das vielleicht noch als Ausgleich zur Front dann, ja.
Wie so beim Schwerlastkran so ein Heckgewicht quasi hinten draufpacken, dass du nicht nach vorne überkippst, Ja. Und rechts und links machst du noch so zwei Trinkbecher dran mit Strohhalm nach unten. Gab's noch mal so die Ballermann-Schirmmützen ja mit rechts und links so Bierdosen dran, ja, genau. Ja. Ich bin gespannt, wann die ersten Leute im Flugzeug sitzen und so ein Ding benutzen oder in der Deutschen Bahn irgendwann sitzen und so ein Ding tragen in der Öffentlichkeit. Da bin ich sehr gespannt, wann wir das erste Mal sehen.
Wirst du es wahrscheinlich noch eher sehen, weil dass dir das Ding einer von der Stirn zieht und abhaut, ist da eher unwahrscheinlich.
Ja.
Weil wo soll er hinrennen?
Ja, und in dieser Höhe mit dem Fallschirm abzuspringen ist auch nicht gerade ungefährlich oder gar nicht möglich, nach meiner Meinung. Naja, doch geht eigentlich schon.
Mein Gott, wenn Tom Cruise es
Ach
hinkriegt,
ja,
einen
Tom
Halo-Jump zu
Cruise,
machen,
ja.
mein Gott, das kann ich doch dann auch.
Und wenn du mit einer 737 Max fliegst, dann wird dir auch automatisch die Tür geöffnet. Solange die Schraube locker ist. Aber gut, das haben sie jetzt hoffentlich gefixt. Aber stell dir mal vor, du sitzt in so einer Maschine und hier fliegt einfach mal die Tür weg.
Ja, vor
Also,
allem sitzt in der Nähe der Tür.
ja, eben. Dann bekommt das Lied von Spliff eine ganz neue Bedeutung. Der fliegt mir doch glatt das Blech weg. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir noch ein Rausschmeißer-Thema und dann machen wir das Ding für heute dicht. Die Deutsche Bahn sucht Administratoren für Windows 3.11.
Ach ja, das hatte ich auch gelesen. Das wurde mal kurz durchs Netz geprügelt, genau.
Und ich habe das gelesen. Ich habe das nochmal gelesen und habe dann etwas mehr über diese ganze Sache nachgedacht und habe so für mich gesagt, ja, aber das ist die Realität, die wir noch in ganz vielen technologischen Bereichen unserer Gesellschaft haben. Und du glaubst gar nicht, wie viele Firmen noch mit solchen alten Betriebssystemen unterwegs sind. Da gibt es Steuerungsmaschinen, die noch mit MS-DOS 5.0 622 unterwegs sind. Ich kenne das selbst aus meinem Kundenkreis, dass wirklich alte Industriemaschinen, speziell Maschinensteuerungssysteme, Abfüllanlagen da gibt es ja alte Industriemaschinen, die jahrelang schon im Betrieb sind, die einfach funktionieren, die werden teilweise noch mit MS-DOS 622 gefahren. Und es funktioniert halt. Was ich bei diesem System der Deutschen Bahn halt nicht so ganz nachvollziehen kann, hier geht es um Displaysysteme, die bei Siemens verbaut werden, wenn man sich das mal ganz genau durchliest, weil Standpunkt ist nämlich Erlangen und in Erlangen werden teilweise auch Waggons gebaut oder besser gesagt Zubehörteile für die Waggons und die ganzen Public Displays, die in den Zügen und in den neuen Waggons verbaut sind, die basieren wohl immer noch auf Windows 3.1. Da ist natürlich die Frage, wenn es sich um eine Neuentwicklung handelt, warum
Ja,
man noch
wobei,
darauf setzt, auf das ganze System.
das ist doch bestimmt die Embedded-Version von Windows 3.1.
Ja, also es geht wahrscheinlich da auch um das Thema Vernetzung, weil diese ganzen Systeme ja innerhalb des Zuges vernetzt sein müssen. Ja? Also es wird ja zentralisiert im Zug eingegeben, das Ganze, und wird konfiguriert und wird es natürlich dann ausgestrahlt, in Anführungsstrichen, oder wiedergegeben. Und diese Vernetzung und diese Konfiguration, so habe ich das jedenfalls verstanden, da suchen sie wohl Administratoren für oder die das einrichten. Und das ist ein Beruf oder ein Job oder eine Jobbeschreibung. Da können natürlich die ganzen jungen Leute, die von der Uni kommen, recht wenig mit anfangen. Die haben wahrscheinlich in ihrem Leben in den seltensten Fällen eine Kommandozeile auf DOS-Ebene gesehen, eventuell unter Linux etc. Und dann sind sie dann mit DOS unterwegs, was ja auch gleichgesetzt ist mit Windows 3.1, weil wenn du Windows 3.1 administrieren musst, sollst, dann musst du dich zwangsläufig auch mit DOS auseinandersetzen, weil Windows 3.1 ja nur ein Aufsatz auf DOS war. Also von daher geht das ja Hand in Hand. Das wäre jetzt der ideale Job für mich. Da zählen meine alten Windows-Kenntnisse noch. Bin ich ja schon
Geil.
überqualifiziert, weil ich kenne ja schon Windows für Workgroups 3.11, die suchen ja nur für Windows
Ja, aber
3.11.
wie gesagt, das ist garantiert die Embedded-Version von Windows 3.1, beziehungsweise ich glaube 3.0, 3.1, 3.11 gibt es ja als Embedded-Version und das ist ja nicht das Standard Windows 3, was du halt noch aus der PC-Welt kennst, ja. Das ist ja schon was anderes, gerade als Embedded-System. Oder lebt ja manches System wesentlich länger, wie du es eben auch schon gesagt hattest mit den MS-DOS-Versionen, die du teilweise in diesen alten Anlagen noch hast. Klar, mein Gott, du hast immer richtig Geld damals investiert in Technik, die vor allem damals noch eine Nutzungsdauer hatte von endlos, solange das Ding gepflegt wird. Ja, da kannst du mit dem Hammer noch Teile für klöppeln.
Ja, es ist so.
Das ist Technik, wenn die gewartet wird und da in gewissem Umfang noch Ersatzteile verfügbar sind, beziehungsweise relativ einfach gangbar zu halten sind, dann läuft das Ding bis zum nächsten Weltkrieg, ja. Was soll da kaputt gehen?
Ja, man darf halt diese Industrieanwendungen halt nicht unbedingt mit der Masse an installierten oder an anderen Systemen vergleichen. Das stelle ich auch immer wieder fest. Und das ist auch die Realität, in der ich teilweise unterwegs bin. Ich hatte vor 2 Jahren, da haben wir auch, glaube ich, mal off-tape drüber gesprochen, eine Installation einer LKW-Waage oder einer Schwerlastwaage. Und die lief 20 Jahre perfekt auf MS-DOS und das ganze System ist dann irgendwann mal abgestürzt und es gab dann auch neue Software, weil auch neue staatliche Bedingungen stattgefunden haben für diese Waage und die musste neu geeicht, neu zertifiziert werden etc. Und dann gab es auch eine Umstellung auf dementsprechend Windows, ich glaube das war schon Windows 10, was da dann drauf lief. Die Waage wurde hardwaretechnisch natürlich nicht angefasst, aber wie gesagt softwaretechnisch. Und da kam dann der Installateur von der neuen Software und besser, wie gesagt, auch vom Hersteller der Waage. Und der war dann mit dieser MS-DOS-Geschichte konfrontiert und der wusste gar nichts. Ja, und wen haben die dann angerufen? Den alten Mann, also mich. Und ich habe dann die Migration von MS-DOS auf Windows 10 vorgenommen. Ja, aber ich meine, wie kann ich dann jemanden da hinschicken, der eigentlich die Gegebenheit kennen muss, dass da ein MS-DOS-System vor Ort ist, aber der gar keine Ahnung davon hat. Also ist genau so ein Punkt. Da muss man auch dementsprechend auf den Kunden vorbereitet sein und man muss doch die Infrastruktur kennen, die vor Ort ist. Aber okay, das ist nur so eine Anekdote.
Ja, wahrscheinlich hat man das nur für einen Dokumentationsfehler gehalten.
Ja.
Man hat da wahrscheinlich nie Updates eingetragen, ja, beziehungsweise es kann gar nicht sein, dass das Ding noch auf dieser Version läuft. Das muss was Aktuelleres sein, ja. Und dann stehst du davor und dann stellst du fest, oh, die Unterlagen waren doch richtig.
Ja. Ja, und der war dann echt geflasht, was man alles auf der Kommandozeile machen kann. Interessant. Gut, aber nochmal auf dieses Windows 3.11 zurückzukommen. Das wurde im Dezember 1993 eingeführt und da erschien es am Markt und 2001 wurde offiziell der Support von Microsoft eingestellt. Also das nur mal so als Hintergrund.
Ne? Ja, wie gesagt, für die PC-Version. Die Embedded-Versionen, die laufen ja nach wie vor. Da gab es ja noch Entwicklungen im Bereich oder Adaptionen. Da hast du ja noch 2008, 2010 hast du da ja noch Entwicklungen gehabt in dem Bereich mit Windows. Dass das gerade auch in diesen Systemen beziehungsweise auch in Kiosksystemen noch ein Thema ist, wundert mich überhaupt nicht, weil das Ding läuft. Ja.
Ja, okay.
Kostet fast nichts, läuft, ist einfach zu. Ja, okay. Mittlerweile sterben wahrscheinlich die Entwickler aus. aber das ist ein System, was bekannt ist, ja, was läuft, was zuverlässig seine Arbeit tut, wenn es halt entsprechend gewartet und betreut wird. Aber ja, klar, wie gesagt, wahrscheinlich sterben da langsam die Entwickler aus. Beziehungsweise die Frage, die sich halt einfach stellt, ist, durch was möchte man das ersetzen? Ich würde ja sagen, geht auf ein Embedded Linux, ja.
Das wäre meine Empfehlung auch, ja.
Das wäre das Aktuellste oder das auch gerade das Zukunftssicherste, was du machen kannst. Nur das bedeutet halt auch wieder Entwicklungsarbeit und Kosten, ja. Die Umstellung musst du halt auch erstmal irgendwo machen können, ja. Mhm. Und gerade in dem Bereich, wenn du mal guckst, das ist ja gerade bei Fluglinien, bei Kiosksystem, alle Kiosk, Fluglinien und Bahn ist das Embedded Windows gerade, also aktuell noch ein Thema. Und schwierig.
Und vor einigen Jahren waren auch noch Geldautomaten oft damit bestückt. Die sind dann aber auch sehr stark ausgestorben und man ist dann schon auf das Embedded Windows 2000 System umgestiegen. Mhm. Was ja
was besser ist? Was definitiv besser ist.
Auf jeden Fall besser ist, allein vom Unterbau her, vom Kernel her, von der
was wesentlich besser ist. Aber Ist natürlich auch schon wieder so ein Thema.
Weil es basiert ja im Wesentlichen auf Windows NT, dieses 2000er.
Genau.
Das war ja nochmal eine ganz andere Systemstabilität. Falls man bei Microsoft überhaupt von
Systemstabilität
sprechen kann.
Aktueller. Du hast ja auch von Funktionen und Schnittstellen sieht das ja da ganz anders aus.
Allein vom Netzwerksupport her zum Beispiel.
Es ist definitiv fortschrittlicher, aber ist natürlich mittlerweile auch in die Jahre gekommen. Ja,
ja, aber allein die Netzwerkprotokolle, die Windows 2000 sprechen kann, die letztendlich Windows 3.11 nicht sprechen kann, etc., ist schon richtig. Bloß, ja, es ist nur, ich möchte gerne wirklich mal die genauen Hintergründe kennen, wie das Ganze aufgebaut ist oder wie sie das jetzt verwenden und welche Netzwerkschnittstellen sie da verwenden, etc. Das würde ich gerne mal kennen,
das interessiert mich wirklich. Das ist ein Monster, das ist echt ein Monster, ja, was du wahrscheinlich ohne weiteres einfach nicht gebändigt bekommst. Du musst da wahrscheinlich ordentlich Geld in die Hand nehmen, wenn du das Thema angehst und vor allem Zeit. Und da sind zwei Faktoren, gerade bei der Bahn, die hast du aktuell nicht.
Die Bahn hat so einiges im Moment nicht, ja, das ist wohl wahr.
Nur und das ist ein Thema, was sich auf jeden Fall in den nächsten 10 Jahren noch rächen wird. Wenn nicht früher sogar.
Ja.
Aber den Schuh muss man irgendwann anpacken. Das Thema muss man angehen. Nur, wie gesagt, aktuell sehe ich da null Bewegung beziehungsweise Möglichkeiten bei der Bahn. Weil, wie gesagt, du musst da definitiv Zeit und Geld drauf werfen. Gerade wenn du sagst, du willst auf ein anderes, komplett anderes System umstellen, dass du sagst, okay, wir gehen da wirklich auf Linux zum Beispiel. Oder suchen uns vielleicht sogar irgendwo, in dem Bereich gibt es ja auch einiges an Kastenlösungen. Mhm. Die Frage ist halt, wie teuer wäre das im Vergleich zu Linux? Aber alleine schon die Arbeit, die du da reinstecken musst, um den Wechsel zu vollziehen.
Ich weiß noch ganz genau, im Jahre 2006 war das, da bin ich relativ regelmäßig mit dem Zug gefahren und auch immer ein und dieselbe Strecke. Und da kannte man ja schon seine Pappenheimer, also seine Zugbegleiter, weil die dann auch relativ oft auf dieser Strecke gefahren sind. Je nachdem, was sie für eine Schicht hatten, hat man dann immer mal wieder den gleichen Zugbegleiter gesehen. Und es war auch oft, dass damals der ICE der zweiten Generation gefahren ist. Also das war jetzt nicht mehr der ganz, das war damals auch schon ein älterer Zug. Und dann ging der Zugbegleiter aus, der hat ja dann immer so sein Abteil dort gehabt, wo er seine ganzen Sachen untergestellt hat etc. und wo auch die ganze Technik untergebracht war. Unter anderem wahrscheinlich auch die Zentrale für diese Displays im Zug, die dort gesteuert werden. Und dann ging er raus aus dem Abteil. Also wir waren noch am Bahnhof und ging dann zum Kollegen und holte sich von dem Kollegen eine Diskette ab. Und da war ich natürlich sehr neugierig und habe ich gefragt, was machen Sie denn jetzt mit der Diskette? Ja, auf der Diskette, da sind die ganzen Platzreservierungsanzeigen drauf. Die stecke ich jetzt hier rein, dann überspiele ich das und dann werden dann digital auf den ganzen Plätzen die Platzreservierungen angezeigt. Da wurde damals noch per Turnschuhnetzwerk, per Diskette, wurden da die Daten übertragen. Das war im Jahre 2006. Das wird wahrscheinlich heute anders sein. Ich hoffe es, dass sie das jetzt nicht mehr so machen. Vielleicht haben sie heute schon einen USB-Stick. Ich hoffe dann zumindest.
Ich wollte es gerade sagen, ja.
Ich hoffe dann zumindest USB-C. Und dann vergesse ich einen Satz.
Nein.
Nein, war auch ein Spaß. Und dann vergesse ich einen Satz nicht. Ja, das war die Zeit, wo gerade auch so die alten Züge so ein bisschen umgebaut worden sind. Und es war auch ein ICE der zweiten Generation. Und dann frage ich den Zugbegleiter, gibt es denn hier auch eine Steckdose? Und dann guckte er mich groß an. Der Zug ist fast 20 Jahre alt. Ich bin froh, dass der überhaupt noch fährt, sagt er da zu mir. Ja, den Satz vergesse ich auch so schnell nicht. Okay, das dazu. Die lustigen Geschichten aus der Deutschen Bahn.
Ja, genau. Aus dem Palanergarten, ja.
Ja, so ist es. Gut. Dann haben wir es doch. Wir könnten noch kurz drüber reden, über die Quartalszahlen von Apple, die ich nicht präsent habe. Ich habe heute nur eine Überschrift gelesen. Den iPad-Modellen geht es schlecht oder die Umsätze sind zurückgegangen. Welche Überraschung. Und den Diensten geht es sehr gut. Okay. Das war's.
Auch keine große Überraschung, ja.
Ja. deswegen hofft ja der Mark Gurman, oder er sagt ja auch, dass im März neue iPad-Modelle vorgestellt werden. Mhm. Das hat er alles nochmal wiederholt mit OLED-Display. Die Frontkamera soll jetzt auf der langen Seite sein, nicht mehr auf der kurzen Seite. Das, denke ich, ist auch eine sinnvolle, wäre auch eine sinnvolle Geschichte. Und es würde dann auch wiederum dafür sprechen, dass dieses Foto von der Vanity Fair das neue iPad abbildet. Weil wenn auf der langen Seite das die Kamera ist, ist ja da nicht mehr für die magnetische Halterung Platz, dann müssten sie ja quasi die Stifthalterung auf die kurze Seite bauen. Ne? Wir kombinieren. Ja, und ein 13 und 15 Zoll MacBook mit M3-Chip, also MacBook Air, soll dann auch noch im März kommen. Das sagt alles Mark Gurman. Ein neuer Pencil 3 mit Wo ist-Funktion soll auch kommen. Das hat er auch schon mal gesagt. Und ob dort ein Ultra-Wideband-Chip on board ist im Pencil der dritten Generation, das ist fraglich, das weiß man jetzt auch nicht. Und ob er austauschbare magnetische Spitzen hat, das hat er auch jetzt nochmals in Frage gestellt, obwohl er vor ein paar Wochen gesagt hat, das Ding hat magnetisch austauschbare Spitzen. Das hat er jetzt aber wieder in Frage gestellt. Gut, jetzt haben wir diese Infos auch noch eingebaut. So. Und jetzt machen wir das Ding dicht, oder?
Können wir, ja. Genau. Außer du hast noch ein kleines Thema, was du irgendwie ansprechen willst.
Wir sollten das Ding jetzt nämlich ganz schnell dicht machen, damit wir die 2-Stunden-Marke nicht überschreiten. Sonst gibt's Stress.
5, 4, 3, 2, 1.
Also, bis dann. Ciao, ciao. Mach's gut. Ja, tschüss.